Herzlich willkommen zur 27. Episode von Trackgasm. Heute mit Elle.
Hallo zusammen.
Und mit TJ.
Moin.
Und mit mir, Dunderklumpen, und leider ohne Marcel. Aber macht ja nichts. Wir stürzen uns zu dritt auf Unification 3. Passt natürlich da noch sehr gut. Wiedervereinigung 3 auf Deutsch. Und das 3 im Titel, das impliziert natürlich, dass es einen Unification 1 und 2 gegeben haben muss. Darüber hatten wir letztes Mal ja schon gesprochen. Und ich denke, da können wir auch gleich zur Frage kommen, was wir denn seit der letzten Folge gesehen, gelesen, gehört etc. gemacht haben. Wie sieht's aus, Elle?
Also ich habe tatsächlich also Unification 1 und 2 von TNG wieder geguckt. Und dann habe ich noch zum Spaß am Donnerstagabend einfach so aus Jux und Dollerei, weil der Jakob, der auch hier war, hat nicht drauf gewartet und dachte so, oh, ich gucke jetzt heute Abend Threshold Voyager, so die berühmte, ja, eher humoreske Folge, könnte man sagen, mit dem Warp 10, und es war wie immer schön zu schmunzeln, und ich find's eigentlich nicht so schlimm, die Folge, wie manche immer so tun. Die ist einfach so, ja, campy Star Trek, etwas übertrieben und mit unfreiwilliger Komik, aber ja, ist halt so. Ist eben Unification 1 und 2 geguckt, und das Ende dieser zweiten Folge mit Picard und Spock, also wunderbar, also werden wir gleich drüber reden, aufgegriffen und großartig, und die Disco-Leute haben nicht enttäuscht. Ansonsten habe ich heute Portal, das Game, nochmal angespielt, den alten Klassiker aus dem Jahr 2007, der auch, der Portal-Spiel ist dran schuld, dass sich Forschungstorte heißt, ja, Science und Cake. Und ansonsten habe ich Mandalorian natürlich geguckt.
Ja, TJ, hattest du Zeit für was, oder warst du kopfüber in Küche, Renovierung, Tapete und Strom?
Ja, ich bin so ein bisschen gerade am Strom rumbasteln, aber ich habe tatsächlich diese Woche so eine halbe Stunde Luft gehabt und habe eine Folge Neon Genesis Evangelion wieder geguckt, weil ich eben auch den entsprechenden Podcast endlich weiterhören wollte, weil die haben mich jetzt quasi ich glaube, inzwischen 4 Folgen überholt, aber die veröffentlichen auch wöchentlich. Eine Folge geht so 20, 25 Minuten oder, ja. Ich glaube, die jetzt aktuell, das sind Director's Cuts, die gehen auch schon mal 40 Minuten, aber ja.
Wo kann man das jetzt denn gucken?
Gibt's seit Anfang des Jahres auf Netflix tatsächlich.
Oh, weil das war sowas, was ich immer sehen wollte, aber es nie habhaft bekommen habe. Weil meistens nie Videos gekauft habe und so weiter, weil das für mich immer irgendwie, dann kaufe ich das, dann liegt es rum und
ja.
Nee, ich muss das habhaft haben. Genau.
Gibt es auf Netflix, und was ich aber, ach so, genau, und ich war ja diese Woche auch beruflich unterwegs, da habe ich dann noch mehr Zeit gehabt, da habe ich dann insgesamt 4 Folgen aufgeholt, tatsächlich sogar.
Aber von Neo Genesis Evangelion gibt es doch aber, glaube ich, auch verschiedene Inkarnationen, oder? Und die auf Netflix ist das Original?
Genau, also es ist okay. Die Basisserie ist auf Netflix verfügbar. Das alternative Ende, End of Evangelion, ist ebenfalls verfügbar. Und dann gibt es noch einen Blog, der nennt sich Death and Rebirth, wobei der auf Netflix in irgendeiner Spezial-Cut-Variante ist, aber ich verweise auf den Fachpodcast Track 26.
Gut. Wunderbar. Ja, und ich habe auch, wie Elle auch, Mandalorian weitergeschaut und muss sagen, dass ich fand, dass die letzte Mandalorian-Folge die beste bisher war, und das gleiche finde ich fast auch heute mit Unification, wobei wir da noch ein bisschen was zu diskutieren haben, aber auf jeden Fall hatte ich sehr viel Freude dran, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dann habe ich natürlich auch Unification 1 und 2 mir nochmal angeguckt, und ich fand die, also sagen wir so, ich war damals begeistert, ja, und ich hatte immer noch Freude dran und ich finde sie immer noch super, aber natürlich ist so die kindliche Faszination, die ich beim ersten Gucken hatte, so natürlich nicht mehr da. Aber es macht immer noch super viel Spaß und ich finde auch immer noch, dass die erste Folge, also Unification 1, eine der besten Cliffhanger am Ende hat, die es je in Star Trek gegeben hat. Das fand ich damals, als es im Original lief, schon so, oh mein Gott. Und jetzt, als ich es wieder geguckt habe, war auch wieder, oh mein Gott, obwohl ich eigentlich wusste, was passiert. Also, ja, sehr schön.
Ja, ja, genau, das ist ja genau dieser Cliffhanger, wo dann so, it's me, bitches, quasi.
Genau. So, yay. Also, wer es nicht geschaut hat, dem kann man es wirklich empfehlen. Man muss es tatsächlich nicht gesehen haben, um jetzt Unification 3 zu verstehen. Also, den Anschluss kann man auch so ganz gut kriegen, was natürlich so der Klassiker ist jetzt für die neuen Star Trek Serien. Sie wollen versuchen, neue Fans anzulocken, die eben auch ohne Vorwissen Star Trek gucken können. Und sie wollen natürlich den alten Fans auch die Anknüpfungspunkte geben. Und genau das ist ja hier mit Unification auch wieder passiert.
Ja.
Aber trotzdem ist es
Vorwissen
besser.
Aus Picard wäre
richtig
hilfreich gewesen. Ja.
Ja, wobei, also aber das sind alles Sachen, die musst du eigentlich nicht wissen, aber ich finde, Nein. Das macht es runder, wenn man es
genau, weiß. Also das habe ich halt gestern gemerkt, weil meine Frau hat Picard nicht gesehen. Wir haben bisher tatsächlich nur Discovery zusammengeschaut. Als Picard lief, hatten wir gerade keine Zeit und ich habe das ja wirklich nur irgendwie schnell mal weggeguckt, damit ich hier halt im Podcast ab und zu mitreden kann. Ansonsten war das wirklich schwierig. Jetzt haben wir es uns wenigstens zu Discovery tatsächlich geschafft, uns einfach Freitag oder Samstagabend halt zusammenzusetzen und Discovery zu gucken. Und wenn das jetzt durch ist, dann werde ich mit ihr, glaube ich, dann endlich nochmal Picard angucken.
Sehr gut.
Und dann müssen wir auch mal endlich unsere Expedition in Star Trek Voyager fortsetzen.
Ja, bei Picard muss ich ja sagen, ich hatte ja, das, was mir aufgefallen ist, Star Trek machen sie ja mittlerweile, sagt ja der Kurzmann auch sehr deutlich, er will ja Star Trek für verschiedene Zielgruppen machen. Ich habe gestern mich mit einer eher jüngeren Frau unterhalten, die fand Picard hat sie irgendwie überhaupt nicht abgeholt. Dafür mag sie Discovery und andererseits holt, also meine Mutter ist irgendwie in Discovery nicht wirklich reingekommen, aber ist jetzt beim zweiten Mal Picard durchgucken schon dabei und gefällt ihr das. Dann denke ich, vielleicht ist Picard das alte Leute Star Trek. Also das neue alte Leute Star Trek.
Okay.
Ist aber nicht schlimm. Gut.
Alle Fans, die uns jetzt zuhören und sich auf den Schlips getreten fühlen, nein, ihr seid nicht alt.
Und außerdem, was ist denn alt sein so schlimm? Was ist denn an alt sein überhaupt so schlimm? Wir müssen alt sein, enttabuisieren, Ageism abschaffen. Wenn man sagt, etwas ist für ältere Leute, dann heißt das ist für Leute, die einfach reifer sind, die mehr Lebenserfahrung haben. Das kann auch positiv sein, ja. Und ich bin sowieso die Älteste hier. Gut, also, ich bin 42.
Dann kommen wir mal zu einem alten, älteren Herrn, nämlich Anson Mount & Co. Denn es gibt vielleicht Neuigkeiten zu Strange New Worlds. Also es fliegen ja immer Gerüchte durch den Äther und jetzt hat Elle ein Gerücht aufgegabelt quasi zum Casting von der neuen, potenziell bald häufig neu kommenden Serie Strange New Worlds, was ja eine Art Reboot des, Reboot ist es nicht, weil es gab kein Reboot, aber was basieren quasi auf The Cage, das Triumvirat, also Spock Number One und Pike, Captain Pike, Anson Mount dann eben, den wir ja aus Staffel 2 kennen, mit auf ihre Reisen begleitet.
Ja,
kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja. Also eigentlich würde ich das schon fast so eine Art Reboot der ursprünglichen Star Trek-Idee nennen.
Genau, und es gab ja eigentlich nur eine Folge, also Reboot der Serie kann man ja nicht sagen.
Nee,
aber
sondern
genau.
Es ist Reboot dieser Uridee, bevor also die Sender damals gesagt haben, nee, The Cage ist denen zu weit draußen, zu anspruchsvoll, zu was auch immer, zu progressiv und haben dann also dank Lucille Ball überhaupt von Desilu Studios konnte also dann ein neues Star Trek, also das mit Kirk und Spock und Pille und Scotty und Uhura und so weiter dann neu erdacht werden. Und das ist halt jetzt sozusagen dieses Ur-Star Trek wird jetzt eben neu aufgerollt, neu inszeniert. Allerdings soll angeblich die Rolle des Dr. Boyce, der Doktor, der mit Pike eben auch in seinem in seinem Quartier so ihn zur Brust nimmt und ihn ein Martini in einem Nicht-Martini-Glas serviert und sagt so, manche Leute sagen auch eher ihrem Barkeeper mehr als ihrem Arzt mit diesen Worten. Wo dann Pike irgendwelche sehr seltsamen Dinge von sich gibt, die für die 60er Jahre okay waren, aber wenn man heute denkt, wie Pike jetzt neu aufgestellt worden ist, wenn man so, nee, das ist eigentlich nicht mehr so ganz dieser Charakter. Aber ja, es waren die 60er Jahre.
Also einiges davon hat sich ja dann, einiges davon ist ja dann doch noch in die Serie, dann in die eigentliche Serie rübergerettet worden. Ich meine, McCoy hat genau diese Züge. Ja,
natürlich.
Aber der heißt im Royal Call wohl anders. Also das ist ein bisschen verwirrend mit den Daten.
Also der soll wahrscheinlich nicht dabei sein, dafür halt einen anderen Arzt oder andere Mediziner, Person, wer auch immer. Also ich glaube, die gehen ein bisschen hin und ändern so ein paar Kleinigkeiten, und das sind halt, weil der Cast halt sehr weit, der Hauptcast, also Pike und Spock, gut, Spock ist ein Vulkanier, aber es ist ein weißer Schauspieler, und Number One haben sie halt sehr viel vom anderen Cast, wohl sehr viele People of Color eben wohl gecastet, wo einige sagen, ja, das ist cool, andererseits hätten sie gerne einen neuen Dr. Boyce gesehen, aber hey, wir haben schon Pille. Und ja, ein bisschen künstlerische Freiheit können sich auch mitlassen. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Und ich bin einfach gespannt, lass es auf mich zukommen. Und ich hoffe, vielleicht ist noch ein Ash Tyler von Section 31 zwischendurch auftaucht. Ich wäre glücklich.
Also wen es interessiert, das, was wir jetzt in dem Artikel erfahren, das sind halt die Roll Calls. Die sind nicht öffentlich bisher. Also so durch.
Was ist ein Roll Call? Erklär das doch mal für die, die es nicht kennen.
Soweit ich weiß, ist das die Information, die rausgegeben wird von der Firma, der Castingfirma, beziehungsweise in dem Fall wird CBS gewesen sein, mit den Anforderungen, die man erfüllen soll, wenn man sich auf diese Rolle bewirbt. Da sind dann sowohl physische als auch psychische, also psychische ist gut, aber physische Aspekte drin, also sowas wie sollte schwarz sein, was weiß ich, oder asiatisch oder männlich oder weiblich oder mindestens 1,70 groß oder nicht kleiner als 1,50 oder was auch immer. Also du kriegst dann so körperliche Dinge, richtig körperliche Dinge vorgegeben, und dann gibt's auch, wenn du Glück hast, noch 2-3 Infos dazu, wie der Charakter angelegt ist, also dass du zum Beispiel erfährst, keine Ahnung, heißt so und so, ist Vulkanier und Arzt, also meistens erfährst du nicht mehr, und das sind die Vorgaben, die du kriegst, und das ist wohl jetzt durch Through the Grapevine, wie man so schön sagt, rausgekommen, weil ich meine, klar, das muss rausgegeben werden, wenn sie Schauspieler suchen, die sich auf die Rollen bewerben sollen. Und ja, das hat man aber natürlich, das versucht man natürlich geheim zu halten, so gut es geht, damit die Fans nicht zu viel mitkriegen. Aber es muss ja natürlich trotzdem rausgegeben werden, damit sich Schauspieler drauf bewerben.
Eben, damit also, ja Leute so gefunden genau, werden. Genau. Die also, sagen, ich so möchte da mitspielen.
Genau, das ist immer so ein Balancegang, dass man nicht zu viel verrät, aber genug, damit man eben die Leute bekommt. Und das und diese Infos, da hat jetzt, sind wohl einige rausgekommen, und für 4 oder 5, glaube ich, Charaktere hat man das eben, wurde das in dem Artikel, den wir euch in die Shownotes mit reinpacken, aufgedröselt, und ja, da sind wir gespannt, und da ist eben auch diese Info her mit dem Arzt, die du jetzt erzählt hattest, und da sind auch noch ein paar andere Figuren drinne mit auch interessanten Namen, also es klingt interessant, und es ist auch sehr interessant, was du eben auch gesagt hast, dass eben die Vorgabe für bestimmte Charaktere tatsächlich ist, soll möglichst asiatisch sein oder soll möglichst schwarz sein. Also man hat so ein bisschen auch das Gefühl, dass versucht wird, von vornherein hier einen sehr diversen Cast aufzustellen, was ja auch so ein bisschen der Grundidee der Pilotfolge entgegenkommt.
Ja, eben, weil damals war das auch schon ziemlich so diverser.
Für damalige Verhältnisse, genau.
Für damalige Verhältnisse, genau. Und
ja, mit einem Asiaten auf der Brücke und
einer Frau als Number One, genau.
Genau,
und dann
eben.
Auch noch eine schwarze Frau.
Genau. Ja, Kommunikation, richtig, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob Uhura in The Cage dabei war, aber
Nee,
Uhura
noch nicht.
Kommt, glaub ich, erst später. Glaube, aber generell war halt, und es ist halt natürlich auch Infinite Diversity und Infinite Combination.
Genau.
Das berühmte IDIC.
Ja, oder wir haben es auf Deutsch schon mal gehabt, UMUG auf Deutsch, also unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen. Wenn was sitzt aus meiner Jugend, dann das.
Ich finde das gut, also ich finde, man könnte zum Beispiel auch auf Deutsch, wenn es irgendwie um Diversity geht, das tatsächlich von Mannigfaltigkeit sprechen kann. Sagen wir sowas wie, hier ist unsere Mannigfaltigkeitsbeauftragte, Frau Müller-Koslowski. Wir stellen auch Leute aus dem Ruhrgebiet ein.
Ja, also.
Was denkst du, wie Rupert ruht die überhaupt da rein?
Hör auf. Das war Strange New Worlds. dann haben wir noch ein paar Neuigkeiten, was heißt Neuigkeiten, aber natürlich das ein oder andere zu Discovery. Und zwar hatten wir ja schon, schwärme auch ich immer wieder von den Personal Logs. Diese Woche gab es auch wieder einen Personal Log, nämlich diesmal von Jed Reno.
Auf Instagram sind die, genau.
Genau, und? Ja. Toll, oder?
Ja, die war super. Vor allem am Ende so, ach, die Katze, die stört mich nicht.
Also Jed Reno ist ja sowieso großartig und dieser Personal Log war auch genauso zynisch und bitter und wunderbar Jed Reno, wie Jed Reno halt so
also
ist. Also
einfach genervt.
Genau. Ja. Ja, also sehr schön und immer, also das lohnt sich wirklich. Und übrigens haben sie jetzt auch auf der Instagram-Seite, das hatten wir ja schon mal angesprochen, das haben sie am Anfang gemacht, jetzt haben sie es wieder, dass sie die Fotos, also da hast du ja immer so Würfel nebeneinander quasi, dass sie wieder die so zusammengepuzzelt haben, dass 6 Fotos nebeneinander gebend ein großes Bild geben. Also das finde ich immer sehr schön, wenn die sowas machen.
Ja, das ist eine, vor allem das jetzt das Allerneueste, sieht man also diese neue Discovery, weil wir sehen die ja jetzt, die Refit Discovery, die also so mit viel mehr so Lichtakzenten und noch futuristischer aussehend und für den Sprung durchs Mycelial Network sind die Nacelles wieder am Schiffskörper dran. Auch schön zu wissen und die neue Discovery sieht. Also
du meinst die kleinen Computer, die kleinen Roboter, die das reparieren oder was meinst du?
Nein, die Nacelles.
Ach, du meinst diese Dinger, die Gondeln, die keine Gondeln sind, also die wie heißt das, Dingsbumsmaterie, genau.
Warp-Gondel auf Deutsch.
Genau, die ja aus dieser sich selbst reparierenden Materie besteht, oder wie heißt das nochmal?
Programmable Matter.
Programmable Matter, ja. Genau, richtig.
Genau. Und ja. Genau, und die heften sich wohl an den Schiffskörper ran, wenn es Black Alert gibt.
Ja, ja, das ist auch so schön gewesen in Jed Renos Personal Log, die dann sagt, toll, und wenn mir Programmable Matter mal kaputt geht, was mache ich dann, bitteschön? Das kann ich nicht einfach so reparieren. Und ich dachte so, wenn es einer hinkriegt, Programmable Matter zu reparieren und wenn es nur mit Klebeband ist, dann ist es Jed Reno. Ja,
die schafft kommt das mit irgendwie. Gaffer und
genau. Genau.
Die ist für mich eine richtige Gafferfrau, die Gaffer und WD-40 hat und immer sich Fragen stellt, wie muss es sich bewegen? Okay, ich muss es mit WD-40 reparieren. Darf es sich nicht bewegen? Gaffer drauf.
Genau. Ja. Naja, und dann haben wir, das können wir auch, denke ich, vorwegnehmen. Dann haben wir erfahren, oder dann hatten wir ein kleines Easter Egg in dieser Folge, oder zwei eigentlich, wo wieder so ein bisschen so die alten Fans so, also ich zumindest so, denn in der Folge werden ja 2 Blackboxes untersucht, also die ja, wissen wir ja, die ja jetzt auf der Discovery sind. Und eine davon ist von der USS Yelchin und die andere davon ist von der USS Giacconi. Und USS Yelchin sagt uns, warum was?
Ja, das war Anton Yelchin, der hat in den Kelvin-Film den Pavel Tschekov gespielt. Und er ist leider in einem Unfall verstorben, viel zu früh. Und Giacconi war ein Astrophysiker.
Genau. Und da habe ich nochmal gegoogelt, weil ich dachte, jetzt würde es mich nochmal interessieren, wofür der eigentlich, also sein Hauptövre sozusagen. Und der hatte aber der hat etliche Jahrzehnte hat er ja geforscht und hat auch den Nobelpreis gekriegt. Aber da ist das Stichwort wohl, habe ich jetzt auch nur so Wikipedia-mäßig mir angelesen, Röntgenastronomie. Das bedeutet, der hat sehr viel tatsächlich auch in der Astronomie gemacht, hat viel an Satelliten gearbeitet, war auch maßgebend dafür zuständig, dass zum Beispiel Bilder von vom Mond gemacht werden konnten, ganz scharfe und detailreiche. Und außerdem war er auch der quasi, wie sagt man, die treibende Kraft oder der Chef für ganz lange Zeit vom Hubble-Teleskop. Also der ist da schon ein bisschen so ins in die Sterne passt er rein. Also das ist verständlich, warum man ihn dann genommen hat. Deswegen, weil ich dachte nämlich so, ja toll, Giacconi kenne ich nicht, wer ist das, was wollen die von mir?
Aber das ist das so Schöne mit diesen Namen, da kannst du nachgucken und wieder irgendwas über eine Persönlichkeit lernen. Das ist bei Expanse übrigens genauso, da hat man eben Schiffe mit schönen Namen, da sind es meist irgendwelche Renaissance-Leute, auch Leute, die man sonst nicht so sofort kennt. Mhm. Und das ist dann ziemlich schön.
Es ist, ich finde sowieso die Geste sehr schön von Discovery, dass wir eben so kleine Easter Eggs oder kleine Hinweise bekommen, wie zum Beispiel die USS Eisenberg.
Ja,
und die USS, nee, die USS, die USS Nock, die
Nock. Die USS, Entschuldigung, Nock, die USS Nock, genau, und die USS Jälchen und die USS Giacconi. Also, dass da einfach solche Dinge reingestreut werden. Und ganz ehrlich, das tut meinem Fandom-Herzen gut. Also ich freue mich über sowas sehr.
Ja, die sind ja selber Fans, die Leute, und das tut denen gut und das tut uns gut und das tut allen gut.
Ja, das nur so ein bisschen, das ist schon so eine Grauzone, ist das eine wirkliche Neuigkeit? Nein, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und da kommen wir im Grunde auch jetzt schon direkt in die Folge rein. Ja. Es scheint, also Regisseur ist John Dutkowski, den ich jetzt nicht kannte, aber wenn man sich an IMDb hält, und da habe ich halt mal reingeguckt, scheint das wohl seine erste Regiearbeit zu sein.
Ja, genau, das haben sie, glaube ich, auch im Ready Room gesagt.
Ah, okay, genau. Das habe ich gar nicht
Woche
mehr auf dem Schirm
gehabt. Letzte Woche im Ready Room war das irgendwie kurz Thema, dass es sein erster Regie-Credit wird und er aber schon in der letzten Season wohl an einigen Drehbüchern mitgearbeitet hat.
Mhm. Also ja, ganz
und dann
fremd
auch
ist
noch
er
für
nicht.
So eine Folge.
Genau, aber ich wollte
so
gerade sagen,
Folge,
stell dir vor, du wirklich sagst, meine erste Regiearbeit war eine Star Trek-Episode, das ist ja schon mal nett, aber es war dann auch so eine ikonische Star Trek-Episode, denn ich finde, dadurch, dass die sich halt an TNG, also an die TNG-Folgen anschließt, ist sie automatisch ikonisch, weil halt 1 und 2 auch ikonisch sind.
Ja, natürlich. Und es gehört halt zu einer, oder wie sagte das?
Zu einem Story-Arc.
Eben, weil, wie sagt es Will Wheaton so schön, jetzt haben wir eine Trilogie, wo quasi der dritte Teil über 30 Jahre dauerte. Was ist denn das für ein Spannungsbogen?
Genau, also wo es weiterging. Genau. Ja. Und so viel zu, die Fans beschweren sich immer, dass es nicht schnell genug weitergeht, gell?
Naja, aber sie machen es. Und ich finde das halt generell schön, wie hier und da immer wieder also Anschlusspunkte sind und verschiedene Querverweise, da merkt eins halt auch, sind Geschichten aus einem Universum, auch wenn die Blickwinkel verschieden sind, die Stilmittel verschieden sind, es ist trotzdem ein Universum.
Und für dieses Universum zeichnete vor allen Dingen als Writer diese Woche dann Kirsten Beyer zuständig. Und Kirsten Beyer ist uns ja auch ein Begriff, beziehungsweise keine Unbekannte. Sie hat mehrere Dinge schon geschrieben und man kennt sie eben, also Bücher, aber auch Drehbücher und ist im Writer's Room und so weiter. Und man kennt sie eben aus dem Star Trek-Universum. Ich weiß nicht, TJ, hast du da irgendwie noch was hinzuzufügen? Weißt du noch was?
Also, was ich von ihr gelesen habe, ist auch die Voyager Buchserie. Mhm. Die sie quasi nach Ausgabe 4 oder so hat sie quasi da komplett übernommen. Da hat erst Christy Golden die ersten Folgen geschrieben. Und ansonsten, naja, Kirsten Beyer ist ja auch eine der Hauptverantwortlichen für Star Trek Picard mit.
Ja, genau. Und sie gilt. Ja. Ja. Und sie gilt als Canon Queen.
Genau, also, die ist, ja. Ich würde sie als die DC Fontana unseres Star Trek Zeitalters bezeichnen. Also die wirklich reingeht und das Kanon kennt und auch rumfrickeln kann. Und wer sie nicht kennt, also Dorothy Fontana, DC Fontana, war die in TOS vor allem die ganzen Romulaner, Vulkanier Sachen gemacht hat. Hier diese ganze Sache, dass die Vulkanier überhaupt mit der Logik und diese ganze Mythologie, das kommt alles aus dem Kopf von DC Fontana vor allem. Und Kirsten Beyer, würde ich sagen, ist so eine sehr würdige Nachfolge.
Ja, vor allen Dingen eben für Voyager am Anfang und jetzt halt dann eben auch für so ein bisschen Picard. Also es gab natürlich schon den einen oder anderen groben Schnitzer, Kennenschnitzer, auch jetzt hier in Discovery. Aber wer weiß, also ob Kirsten Beyer kann ja auch nicht überall ihre Augen haben. Aber zumindest habe ich gelesen hatte oder gehört hatte, dass Unification 3 von Kirsten Beyer ist, da war ich mir eigentlich schon sicher, dass die gut werden muss. Eben, ich habe trotzdem weil, immer nur die ganze Zeit Ahnung. Gedacht, bitte fuck das nicht ab, bitte fuck das nicht ab. Aber genau. Ich war zumindest schon mal positiv gestimmt.
Ja.
Und also wir haben eine Folge gekriegt, die im Grunde auch wieder so ein bisschen aus zwei Handlungssträngen besteht, die nebeneinander herlaufen. Wir haben zum einen den einen Handlungsstrang mit Burnham und den Vulkaniern und Romulanern, beziehungsweise eben dieser Frage, was ist The Burn und wer hat es verursacht? Grob zusammengefasst. Und dann haben wir auf der anderen, im anderen Handlungsstrang haben wir eben wieder die Discovery und was auf der Discovery passiert und ganz konkret da Sarus Suche nach einem neuen ersten Offizier, denn Burnham ist ja degradiert worden und ist jetzt eben nicht mehr erster Offizier. Ja, und das sind so die zwei Storylines, die nebeneinander herlaufen.
Ja, also degradiert worden ist übrigens nicht richtig.
Ja, sondern ihres Amtes enthoben.
Nur, genau, sie ist nur von der Aufgabe des ersten Offiziers entbunden worden. Sie ist weiterhin Commander vom Rang her.
Und Chief Science Officer.
Hat halt, und ist immer noch Chief Science Officer der Discovery.
Wobei ich mir da halt auch denke, ganz ehrlich, wenn man sie da rausgenommen hätte, dann wäre das echt Perlen vor die Säue. Denn, das sagt sie ja auch so schön hier in der Episode an einem bestimmten Punkt, sie sagt ja auch, als Absolvent der Vulkanischen Science Academy. Und ich denke mir nur so, ja, also wenn du die durchgemacht hast, dann solltest du aber fit sein, ja. Also ich glaube, da gibt's nicht so viele, die gleichwertig auf diesem Schiff an Ausbildung sozusagen das genossen haben, was sie da genossen hat. Wobei, wir können ja jetzt einfach mal direkt reintauchen. Findet ihr, also jetzt in dieser Episode ist es ja so, entschuldigt bitte, ich muss mal kurz ein bisschen überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Sollen wir tatsächlich der Reihe nach gehen, dann gehen wir weiter.
Wir können je nach Handlung stellen, wir können ja mit der Tilly-Geschichte anfangen und dann den Rest.
Gut, dann schiebe ich meine Frage an das Ende. Ja gut, also die Tilly-Geschichte. Saru überlegt sich, wer könnte gut für die Position des neuen ersten Offiziers passen und er fragt Tilly.
Ja,
oh,
es ist ja nicht ganz.
Gott.
Es ist ja nicht ganz. Du hast was ganz, ganz Wichtiges ausgelassen.
Ja.
Und zwar, er fragt die Tilly, ob sie nicht also die temporäre erste Offizierin sein will. Also Acting First Officer. Also nicht sozusagen auf Dauer, sondern einfach, ob sie Lust hat, diese Rolle auszuführen, während er nach einer Person sucht, die diese Rolle dann fest übernimmt. Und es sieht für mich eher aus, dass er wohl gesehen hat, dass Tilly auf Tilly Verlass ist. Sie fragt ja echt auch so, kriege ich das nur angeboten, weil ich qualifiziert bin oder weil ich auch sozusagen gehorsam bin? Und der Saru sagt, nee, weil das erstmals für jetzt die beste Entscheidung für das Schiff und die Crew ist. Weil,
ja, und ihm
lass
geht
mich doch ausreden.
Na, das sagt er ja nicht. Er sagt vor allen Dingen, das ist eigentlich das Wichtige, finde ich, ja, er sagt, ja. Es geht um Vertrauen.
Ja, das auch. Und darauf wollte ich gerade eingehen. Es geht darum, weil er sieht, dass er ihr vertrauen kann, weil in der letzten Folge hat Tilly, obwohl sie die beste Freundin von Michael ist und sie sich sehr lieb haben, hat sie ihre Pflicht vor ihre Freundschaft gestellt und entsprechend dem Saru Bescheid gegeben, dass sie keine Ahnung hat, wo Michael ist. Und auch ihre Meinung dazu gegeben hat, die nicht unbedingt freundlich für Michael war, aber halt in der Situation angemessen war. Und ich sehe da, dass eben der Saru sah, okay, der kann ihr wirklich vertrauen. Und das darum ging das.
Also wir hatten ja das letzte Mal uns darüber unterhalten, dass wir nicht glauben, dass es Tilly wird, weil wir alle der Meinung sind, sie ist zu niedrig auf der Rangstufe.
Das hab ich nicht so gedacht. Also ich dachte so, wir hatten das ja schon mal in Lower Decks, dass jemand für eine kurze Zeit Ensign als Number One ausgesucht worden ist.
Also ich glaube, wir hatten gesagt, dass es zumindest nicht sehr wahrscheinlich ist, weil da gibt's ja noch genug andere Offiziere, also die ja, vor ihr im Grunde dran wären. Und Saru hebelt das Argument eben aus, indem er sagt, ja, es geht ihm in erster Linie darum, dass er seinem ersten Offizier vertrauen kann. Und auf der Ebene verstehe ich das auch total. Ich finde trotzdem, es ist eine komische Entscheidung, ich persönlich. Also ich mag Tilly und ich gönne ihr die Chance, aber ich frage mich halt, es gibt aber auch noch andere Leute, auch aus der Brückencrew, die viel längere Erfahrung haben und die Chance genauso verdient hätten und denen auch vertrauen kann. Also ich meine, es gibt doch auch noch einen zweiten Offizier, oder wer ist der denn? Der müsste doch automatisch auch nachgucken.
Ja, das müsste auch, das haben wir auch nicht. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich weiß nicht, wie das halt deren Rängen ist. Auf der Enterprise D haben wir ja als zweiten Offizier den Data, klar. Aber, ich weiß es jetzt nicht, aber ich fand das halt, das ging, weil es eben um eine temporäre Stelle geht, fand ich das jetzt nicht so krass, sondern eher, ja, Saru will jemanden schnell zur Hand haben, die er vertraut.
Aber da traue ich ehrlich gesagt Saru nicht. Ich traue Saru nicht, der sagt Acting, aber ich glaube, am Ende sagt er dann, hoch, hast du doch gut gemacht, du bleibst. Also ich glaube dem dieses Acting nicht so wirklich, aber er sagt es, da hast du schon recht, ja.
Ja, also einerseits, aus meiner Sicht stellt sich die ganze Sache folgendermaßen dar. Einerseits ist die Sache mit dem Acting Number One, Acting First Officer, natürlich auch eine Ausrede, um einen Ensign nehmen zu können, weil sie einfach noch nicht lange genug, wie sie auch selber sagt, sie hat das Kommandoprogramm noch gar nicht durchlaufen. Auf der anderen Seite sagt er ihr das ja auch, dass das für ihn jetzt überhaupt gerade nicht die Frage ist.
Na gut, und er sagt ja auch, du hast was durchlaufen, was äquivalent zu dem Kommandoprogramm ist. Also
wir haben hier alle zusammen etwas durchgemacht, wo uns jetzt quasi auch
jedes Kommandoprogramm ist da nichts dagegen, so nach dem Motto.
Genau, deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so völlig abwegig. Bisher war ja, oder man muss ja auf der anderen Seite sehen, wir hatten in Staffel 1 eben Saru als XO, als Number One, und dann haben wir anschließend oder eben dann in Staffel 2 neben Saru als weiterhin ersten Offizier war theoretisch ja eben auch Burnham zweiter Offizier. Ansonsten, wenn man sich die jetzigen oberen Ränge der
Crew
der Discovery anschaut, dann
also theoretisch müsste so jemand auch in Frage, also sagen wir mal so, ist da nicht auch irgendwo noch, also Reno ist doch auch irgendwie
Reno ist Commander.
Ja, und was ist denn genau. Stamets? Der müsste doch auch da irgendwo mitspielen, wobei
ganz
ehrlich. Aber die sind
nicht Brückencrew.
Ja, und bei dem würde ich auch verstehen, dass der sagt, um Gottes Willen, lass mich mit irgendwelchen Kommandos in Ruhe, ich will nur meine Maschine schön pflegen und gut ist.
Genau, also Stamets im Kopf habe, Lieutenant Commander, wäre also im Prinzip auch rangmäßig, er ist ja auch auf jeden Fall leitender Ingenieur in irgendeiner Variation, also er ist auf jeden Fall.
Ich glaube, ist er nicht mittlerweile, also ich weiß, er war nicht Chef,
er ist nicht der Chefingenieur der Discovery, aber er ist
aber
leitender.
Ist er das jetzt nicht in Mangel von nicht mehr vorhandenem Chef?
Also ich habe zumindest nie offiziell was gehört, dass er irgendeine Art von wir haben keinen bekannten Ingenieur weiter. Wir haben also außer Jet Reno. Die ist
eben,
tatsächlich
und wir sehen
sogar
ja auch nie
ein voller Commander.
Ja, eben, die ist ein voller
vom Rang her.
Wobei, der traue ich auch zu sagen, um Gottes Willen, lass mich
aber
mit irgendwelchen
genau,
Kommandos in Ruhe.
Sie war, glaube ich, auch schon tatsächlich auch mehr oder weniger XO auf der Hiawatha und hat ja auch gesagt, so von wegen, nee, danke. sie hat ja, also ich glaube, sie ist de facto jetzt mehr oder weniger Chefingenieurin der Discovery.
Ah.
Ja, eben. Ja. Also auf jeden Fall ist sie jetzt auch die ranghöchste Ingenieurin an Bord der Discovery. So muss man es wohl auf jeden Fall sehen. Und ansonsten
Nielsen oder
ja, genau.
Nielsen ist Lieutenant.
Wer war denn da noch, erinnert ihr euch noch, wer war denn da noch mit im Commander-Programm? Die ist doch da gejoggt mit einigen zusammen.
Ja, das waren aber andere Ensigns.
Ah, okay.
Weil sonst wären noch Ovo und Detmar oder genau. Wie Surprise.
Ja, auch alles, größtenteils Lieutenants, ne? Wir haben Detmar, ebenfalls Lieutenant, Helmsman.
Ovo-Shekun, was ist die, auch nur Lieutenant?
Auch Lieutenant. Lieutenant. Nee, okay. Lieutenant.
Okay.
Dann hatten wir ja eigentlich noch unsere Sicherheitschefin, ebenfalls im Rang eines Commanders.
Ja, wobei, die ist ja jetzt nicht mehr da. Ja.
Nan ist leider auch raus, genau.
Die wäre sonst auch eine großartige Erstoffizierin, aber leider raus.
Genau. Ariam war, glaube ich, auch schon.
Die war Commander.
Ja. Nee, Lieutenant aber. Commander.
Okay. Gut, aber auch die ist ja jetzt kein Thema mehr.
Genau, auch die ist schon längst kein Thema mehr. Die
aber Nielsen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, Lieutenant Nielsen ist auf jeden Fall eben auch eine, also sie wird als Squad Drive Officer und Ops Officer gelistet.
Ja, na, aber auf jeden Fall, also es kämen tatsächlich eigentlich andere Leute in Frage, aber es ist dann Tilly gewählt worden. Und so sehr ich mich für die Figur freue und auch gespannt bin, die Entwicklung zu sehen, denn ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was zu sehen kriegen, finde ich es sehr sympathisch, dass sie genauso reagiert wie wir. Was? Eben. Ich habe noch nicht mal meinen Kommando-Lehrgang durchlaufen. Genau. Und ich? Und dann finde ich es sehr sympathisch, wie sie dann zu Stamets geht und mit ihm heimlich reden will. Und da gibt's irgendwo, wo sie heimlich reden können. Dann gehen sie da in diese Kammer rein. Es ist so wunderbar. Und die ist halt aus durchsichtig. Ja, also du hörst zwar nichts, aber du siehst halt
und
alles.
Und dann kommt Ovo-Shekun und klopft und sagt, ey, die Detmar will wissen, wann du hier genau. Fettisch bist hier.
Ja, das ist war sehr schön. Und dann war aber auch Stamets Reaktion, die Reaktion, glaube ich, die auch viele Fans hatten, die ich auch hatte, als sie dann eben sagt, ja, und Saru hat mich gefragt und irgendwie, ich weiß nicht, und was sagst du dazu? Und dann sagt er nur so, ja, also die Vorstellung von dir, Befehle entgegenzunehmen, die ist deeply weird. Also die ist sehr, sehr seltsam für mich.
Ja, genau.
Ja, ich fand das so schön, wie er so dieses deeply weird. Und wir so, ja, verstehe ich total. Ja, aber deswegen ist sie auch zu ihm gegangen. Ja. Also ich glaube, da genau deshalb ist sie zu ihm gegangen, weil ich glaube, wenn er wirklich gesagt hätte, nee, da könnte ich nicht. Dann wäre ihr klar gewesen, dass wahrscheinlich der Rest der Crew auch nicht gekonnt hätte.
Eben,
ja. Ja, und das sieht man ja dann auch am Ende, da haben wir ja wieder so eine schöne, also die Folge war schon sehr on the nose, fand ich, aber da hatten wir wieder so eine schöne Szene, wo sie dann am Eben doch in, ist es der Maschinenraum, ich glaube ja, gell, in den Maschinenraum kommt.
Genau, im Maschinenraum.
Und die warten dann eben alle, also die Brückencrew im Grunde wartet dann da auf sie und sagt ihr halt, ja, also wir haben gehört, du sollst unser Chef werden und wir sind dafür, wir sagen ja.
Sag ja.
Und alles so dann ja und es erinnert natürlich auch an die Szene, die wir hatten im Finale von Staffel 2, wo dann auch alle Ja gesagt haben, um mit Burnham mit in die Zukunft zu fliegen. Und hier haben wir es wieder, dieses Ja, ich sage Ja.
Diese cool part with say yes eben. weil Tilly so, hey, ich habe noch gar nichts gesagt. Und dann so, ja, sag doch Ja.
Ja.
Und das, was ich halt auch auf Meta-Ebene denke ich, was sie uns auch damit geben wollen, ist, dass die Leute, die der Writers Room uns auch damit auch Bescheid geben will, wir machen nie wieder sowas wie mit Harry Kim in Voyager, der
die ganze Serie durch
nur Ensign bleibt, obwohl genau. Er viel Verantwortung hat und die also ja die ganze Zeit als Fähnrich verweilt, während
um ihn rum
Tom Paris mal degradiert, wieder aufsteigt und als möglich, aber er bleibt Ensign. Und ich denke, auf Meta-Ebene ist das halt auch ein Wink in die Richtung.
Naja. Dafür steigt Harry Kim nach der Rückkehr der Voyager, irgendwie überspringt er, glaube ich, gleich zwei Ränge, während alle anderen nur einen Rang überspringen.
Ganz ehrlich, nach so vielen Jahren ist das schon okay.
Das hat er auch verdient, der arme Harry.
Genau, der wird nämlich direkt zum Lieutenant Commander befördert.
Haben sie nicht vergessen im anderen Quadrant.
Das heißt, damit hat er quasi dann auf Tom wieder aufgeholt, der ja Lieutenant Junior Grade ist, einen Grad überspringt und ebenfalls direkt zum Lieutenant Commander wird. Aber der wird auch direkt zum ersten Offizier der Voyager.
Ja,
das ist nochmal eine andere Geschichte.
Auch wenn ich jetzt, also ich sehe diese Storyline um Tilly mit ein bisschen Bauchschmerzen aufgrund all der Dinge, die ich eben gesagt habe. Gleichzeitig freue ich mich aber auch drauf. Das heißt, für mich geht es okay, dass wir das jetzt mal ausprobieren und dann schauen wir mal. Und Discovery ist sicher nicht zu schade und das finde ich auch schön, auch was Burnham angeht, dann festzustellen, ja, es geht nicht, also ändern wir es. Also, dass da Konsequenzen auch gezeigt werden, wenn Sachen mal nicht funktionieren. Das haben wir, finde ich, so deutlich eigentlich in den anderen Serien bisher nicht gehabt.
Mhm.
Und deswegen gucken wir einfach mal, wie es mit Tilly weitergeht. Also die Vorstellung für mich ist auch deeply weird. Ich muss da einmal Stamets zitieren. Wenn ich mir vorstelle, dass sie dann Saru halt irgendwann auch tatsächlich einfach vertreten soll. Wenn Saru zum Beispiel mal, keine Ahnung, auf Außenmission ist oder mal irgendwo anders ist und sie hat dann irgendwie das Schiff unter sich. Also ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Also ja, vielleicht.
Auf der anderen Seite das Kommando in dem Sinne sehe ich jetzt gar nicht unbedingt bei ihr, sondern eher so die ganzen anderen Aufgaben.
Das Verwalten, ja,
erster, so das. Genau, ein erster Offizier ist ja auch für den Dienstplan verantwortlich.
Für den Kleinkram, genau.
Und,
der hält dem Captain alles, hält genau, den Rücken frei, genau.
Den Captain den Rücken frei halten. Das sehe ich auf jeden
Orga
Fall
drauf.
Als ihre.
Genau. Wir haben
und
auch schon erfahren,
mit Org.
Ja, und wir haben auch schon erfahren, was die gerne wollten. Der eine hätte gerne bessere Dusche, der andere hätte gerne Urlaub in Hawaii. Also genau. Los geht's.
Ja, ja.
Das war
ja, genau,
sehr schön.
Die Detna hat sich über die kaputte Dusche. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie, ich weiß nicht, ob sie es früher gesagt haben, aber das ist jetzt eine ganz, ganz kleine Sache, ist, dass Detmar von ihrer Dusche als Fresher gesprochen
ja,
hat.
Ja, ja.
Und dieser Begriff wird auch im Star Wars-Universum verwendet.
Der wird
für
auch
Duschen, Waschräume, Nasszellen. Und das fand ich da ziemlich drollig, weil sonst reden sie auch von Sonic Showers. Und da ist es ein Fresher.
Wobei, ich habe mir sagen lassen, ich achte ja auf sowas immer nicht, aber das ist wohl was in früheren Serien auch schon so genannt wurde.
Ah, okay.
Also das ist nicht
beides gleich.
Genau.
Ja, ist das so.
Ja, aber lustig. Ja, so überschneiden sich dann wieder Fandoms.
Ich finde das gut, ja. Und was ich noch dazu sagen wollte, was ich jetzt bei der Tilly-Geschichte so als Überlappung, damit wir dann auch zu Michael kommen, schön fand, ist, wie die Freundschaft und wie die beiden besten Freundinnen miteinander umgehen. Eine Michael, die erstmal so sehr zögerlich ist, Probleme hat, aber nicht sauer auf Tilly ist, sondern in den Science Lab reinkommt und erstmal sagt so, boah, ja, ich weiß, was passiert ist. Ja, du hast doch alles okay gemacht, ich bin nicht sauer auf dich. Und die Tilly dann hingeht und wo es awkward wird, dann sofort ins Thema einsteigt und sagt, hey, ich habe jetzt hier die Sachen, gucken was an. Beide gehen weiter, ohne rumzudiskutieren, sondern schätzen sich als Kolleginnen, als Freundinnen, müssen nicht Drama machen. Also das ist so eine wunderschöne Vorlage für unser echtes Leben, würde ich wieder mal sagen. Und auch am Ende, wie Michael reinkommt, sagt, hey, übrigens, ich brauche noch jemanden, die SB-19-Daten mit mir durchgeht und sich natürlich freut, dass Tilly jetzt diese Stelle bekommt und sie sogar der Tilly sagt, ja, was du tun kannst, ist mich auch leiten, mich führen. Dass also die Michael als Ältere sagt, die sonst die Ranghöhere wäre, sagt, hey, ich vertraue jetzt mal dir, weil ich habe Scheiße gebaut. Ich brauche, glaube ich, mal was von deiner Weisheit, egal wie hoch oder tief dein Rang ist. Bitte hilf du mir mal ein bisschen entlang. Das fand ich großartiger Freundschaftsmoment.
Absolut. Wobei das Bett trotzdem auf die andere Seite gestellt wird.
Ja, genau, das Bett, genau.
Also das fand ich doch sehr schön. Das haben die schön mit Humor verpackt alles, genau.
Ja, vor allem, dass die beiden immer noch zusammen ein Quartier teilen.
Ja.
Obwohl sie das gar nicht bräuchten. Aber es scheint halt so, dass die beiden das gerne haben und ihre Anwesenheit jeweils schätzen. Das finde ich total toll.
Mhm. Apropos, Auphonic wird wahrscheinlich Wunder tun, aber irgendeiner von euch hat eine saulaute Tastatur. Ich höre immer nur klick, 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 klick.
Nein, das ist nicht die Tastatur,
nein.
Das sind die Meerschweinchen.
Ach so, Ich dachte, der Heizungsboiler oder so. Und ich denke mal so, was macht denn der TJ da? Naja gut, den Meerschweinchen sei es verziehen, das ist okay.
Meerschweinchen, sind das nicht wirklich Tribbles, die gerade versuchen an das
Ende? Ah, sehr schön.
Nein, ja, ich glaube, die Wasserflasche ist leer.
Ja, willst du kurz auffüllen? Gehen wir warten. Gut.
So viel Zeit muss sein.
Wir haben dann, wir haben hier eine schöne Überleitung, was du schon gesagt hast, nämlich du hast gesagt SB. So rum. Immer wenn es so um so Kürzel geht, bin ich verloren. Also SB19, das ist nämlich was für die andere Storyline extrem wichtig ist. Das ist nämlich ein Experiment, wie wir erfahren, von den Vulkaniern, die
romulanvulkanische Leute auf Niva.
Ja, wobei damals glaube ich ja nur Vulkan, also am Anfang,
nein,
oder?
Nee, das ach, war da schon auch? Wiedervereinigt. War das schon okay. Der wiedervereinigte Planet?
Also wir erfahren nämlich jetzt Überraschung, wir erfahren eine ganze Menge. Also Burnham kommt dann eben mit den Blackboxen herhin und sagt, wir können, also zum Admiral und sagt, wir können beweisen, dass The Burn ein Point of Origin hatte, also einen Ursprungspunkt. Und dann sagt er, ja, also das ist jetzt, also das ist interessant und so weiter, aber die allgemeine Theorie war wohl bisher, dass ein Experiment für The Burn zuständig war, nämlich dieses SB-19-Experiment, das im Grunde, also ich glaube, Discovery Panel hat gesagt, sie haben versucht, das Stargate zu bauen. Das fand ich eine schöne Zusammenfassung. Also sie haben versucht, ein Portal zu bauen, das eben nicht von Dilithiumkristallen für den Transport zu abhängig ist. Und haben dann festgestellt, dass das zu gefährlich ist und wollten das Experiment abbrechen und die Föderation hat dann aber wohl drauf gedrungen, dass trotzdem weiter daran geforscht wird, weil es das vielversprechendste Experiment war für Transport unabhängig von Dilithium und ja, und das hat im Grunde dann zu einem Unfall und aber auch zu einem Bruch wohl geführt. Die Vulkanier und die Romulaner, die mittlerweile zusammen auf einem Planeten, nämlich dem ehemaligen Planeten Vulkan, leben, jetzt genannt Niva, haben dann eben der Föderation vorgeworfen, dass die Föderation sie gezwungen hat, dieses Experiment weiterzumachen und dadurch den Burn zu verursachen. Und deswegen haben sie sich von der Föderation gelöst und sind halt.
Also die romulanische Teil wollte sogar bleiben.
Genau.
Und das war echt überraschend,
weil alle so
gehen lässt.
weil man ja immer gedacht hat, die Vulkanier sind die logischen und die weißt du, so Frieden und so und die Romulaner sind so, die sind ja, das Problem ist, wir kennen die Romulaner fast nur als Antagonisten. Also in jeder Serie waren die ja irgendwie die Bösen und jetzt plötzlich wird es auf den Kopf gestellt und es wird gesagt, nee, Moment mal, die Romulaner wollten bleiben und die Vulkanier wollten gehen und alle so, was?
Was? Die Romulanskis wollen bleiben, also, was, die waren Föderation, hä?
Ich muss ja im Endeffekt sagen, also so richtig überrascht hat mich das sogar nicht. Also tatsächlich konnte ich das irgendwie auch in dem Moment dann nachvollziehen, ne? Weil für die Vulkanier war es halt einfach total naheliegend zu sagen, hey, die haben uns jetzt dazu gedrängt, dass wir dieses Chaos verursacht haben oder diesen Scheiß, der uns jetzt hier allen irgendwie uns quasi technisch Jahrhunderte zurückwirft und im Prinzip ja auch quasi die größte Naturkatastrophe
im bekannten Universum,
von der wir wissen, haben wir hervorgerufen, möglicherweise. Und dass natürlich dann die logischen Vulkanier sagen, hey, das ist uns echt jetzt, das war jetzt quasi der Punkt, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wir haben eh schon länger keinen Bock mehr auf die Föderation, weil hier irgendwie immer wieder was ist, so wie es ja dann eben auch die Präsidentin von Niva, Saru, erzählt. Ja, das kann ich dann schon völlig nachvollziehen, dass das halt dann einfach die sind und die anderen sagen, nein, halt, das ist doch völlig Banane im Kopf, wenn wir uns jetzt hier aus dieser riesigen Allianz quasi rauslösen, weil die Romulaner halt immer auch taktisch gedacht haben.
Und ich finde, da ist auch die psychologische Komponente insofern verständlich drin, denn wir erfahren ja jetzt, dass eben Spock mit der Geschichte, die in Unification 1 und 2 angefangen hat, nämlich seinem Versuch, die Vulkanier und die Vulkanische und die Romulanische Gesellschaft wieder zusammenzubringen, weil sie nämlich ursprünglich aus dem gleichen Stamm sozusagen stammten, und die wieder zusammenzuführen, dass das ja geklappt hat. Das hat natürlich aber auch nur deswegen geklappt, sage ich jetzt mal ganz böse, weil Romulus zerstört wurde. Also das wissen wir ja aus Picard und auch aus ist es Nemesis? Ja, Nemesis. Und Und dann hatten die Romulaner keine Heimatwelt mehr und die Vulkanier haben sie aufgenommen und dadurch hat es natürlich auch dazu geführt, dass sie quasi mussten, also zusammenkommen mussten. Und wir kriegen ja nur so ganz kleine Mini-Einblicke, weil wir, wenn wir hier Romulanern und Vulkaniern begegnen, aber wir kriegen zumindest mit, dass also diese Zusammenschmelzung dieser zwei unterschiedlichen Kulturen natürlich immer noch ein großes Problem ist und es eben immer noch nicht so hundertprozentig geschafft hat und immer noch Animositäten auf beiden Seiten da sind. Und
es aber auch immerhin schon gemischte.
Mehrere hundert Jahre her, aber ja, natürlich, es gibt verschiedene Fraktionen, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich auch die Romulaner verstehe, die sagen, ja, wir wollen jetzt eigentlich nicht aus der Föderation raus, weil die natürlich wahrscheinlich auch an allem festhalten, was irgendwie noch geht. Also die haben schon ihre Heimat verloren, ja, dann auch noch so dieses stabile Netz der Föderation zu verlieren, kann ich verstehen, dass man dann sagt, will man vielleicht nicht.
Ja, stimmt, hast du recht, dass sie nicht Bock haben, nochmal kollektiv einen Verlust hinnehmen.
Ja, und so eine riesen Umwälzung einfach auch. Ja,
ja und halt eben auch vom romulanischen Sternenimperium, ja, das ja quasi mehr oder weniger komplett zusammengebrochen ist durch die Supernova, weil dadurch eben auch der Großteil der gesamten von den Romulanern bewohnten Planeten, wenn nicht zerstört, dann zumindest unbewohnbar wurde, weil diese Supernova des Sterns von Romulus einfach so massiv war, dass eben ja, da extrem viel passiert ist.
Ja, also wenn einer sagt, das ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet, genau, wenn er, ich weiß nicht, wovon ihr da redet, bla, dann guckt euch Nemesis an und ich glaube, das hilft schon mal sehr viel.
Ja, und ansonsten eben Picard und das Buch von Uma McThurman's Last Best Hope.
Genau.
Das ist großartig, also das Buch dazu, weil das beschreibt dann noch, wie diese, überhaupt, wie es dazu kommt, dass die Föderation darüber weiß, was jetzt da bei diesem romulanischen Hauptstern da los ist und dieser Supernova.
Genau.
Großartig.
Ja, also was ich sehr schön finde, also ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass, auch wenn es mehrere Jahrhunderte dann noch gedauert hat, wie dann die Präsidentin sagt, aber ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass also das, was Spock nochmal angestoßen hat, ich meine, die Bewegung, die gab es schon immer, aber Spock hat dem Ganzen nochmal so Feuer verliehen, dass das am Ende dann dazu geführt hat, dass sie tatsächlich sich wieder vereinigt haben als Bevölkerung. Aber gleichzeitig ist es für mich natürlich, ich kann Stamets heute eigentlich den ganzen Tag zitieren mit seinem Deeply Weird, es ist für mich so seltsam, Niva zu hören anstelle von Vulkan. Denn Niva ist der neue Name für Vulkan, wobei wir ja dann auch herausbekommen, dass es nicht der neue Name ist. Denn Niva gibt es ja schon auch im Canon. Denn
ein Moment. Können wir wirklich was tun wegen den Meerschweinchen? Weil ich höre fast nur noch das Ratteln und kann nicht mehr zuhören. Das tut mir echt leid.
Ich muss mich halt dann immer muten, wenn ich nichts sage. Okay.
Okay, danke.
Niva bedeutet, also ein vulkanischer Begriff, der von Dorothy Jones Hyde wohl erfunden wurde für ein Fansign aus den 60ern, Spock Analia. Und er bedeutet so viel wie zweiformig oder zwei.
Genau, zweiformig, genau.
Und beschreibt eben den Vergleich, aber auch den Kontrast von zwei Dingen oder von zwei Aspekten von einer Sache, was ja natürlich hier sehr schön passt, weil eben Vulkan und Romulus. Und deswegen ist es eigentlich ein super Name, wenn man sich das so überlegt, weil du ja hier die zwei Bevölkerungen hast oder zwei Alien-Spezies hast, die da zusammenkommen. Und Leonard Nimoy hat wohl 76 in einer Kurzgeschichten-Sammlung gesagt, so viel wie ich paraphrasiere, Niva ist ein vulkanischer Begriff, der mit der Zweideutigkeit oder den von Dingen sich beschäftigt. Zwei Dinge, die eins sind, zwei Unterschiede, die eine Einheit ergeben, zwei Hälften, die zusammenkommen als ein Ganzes. So, das war jetzt einfach mal spontan übersetzt. So ähnlich auf jeden Fall. Wer sich das angucken will, wir schmeißen es mit in die Shownotes. Es ist auf jeden Fall natürlich jetzt auch, dadurch finde ich verständlicher, warum der Planet Niva heißt. Aber Vulkan ist halt doch irgendwie so. Also ich weiß nicht, mir fehlt es ein bisschen.
Also ich finde das generell mit Niva großartig, weil da sichtbar wird, welche Rolle die Fans bei Star Trek haben.
Ja, ja.
Und dass das eben aus diesen Fanzines, diese Fanmagazine, die vor allem jetzt von Frauen und queeren Leuten betrieben worden sind, die überhaupt dieses ganze Fandom am Laufen gehalten haben, die dafür die Briefe an den Fernsehsender geschickt haben, bitte cancelt Star Trek nicht und so weiter. Das ist wunderbar. Also in einer der letzten Ready Rooms hat ja auch die Schauspielerin Rachel, wie hieß sie wieder? Jetzt habe ich ihren Namen nicht mehr, aber die Dame, die
Nahen spielt,
die hat ja auch gesagt, ja, ihre Mutter war halt eine dieser frühen Trekkies der ersten Stunde, die eben auch zu den Leuten zählte, die diese Briefe an den Sender geschrieben haben, bitte setzt diese Serie nicht ab, und da aktiv im Fandom war. Dass also dann ihre Tochter da mitgespielt hat, hat das Ganze dann rund gemacht. Und das ist halt wieder die Sache mit Niva, dass dieses Wort, dieser Begriff dann aus der Fanfiction in den Kanon rein, erste Sahne.
Ja. Ja, und aus meiner Sicht macht es halt auch Sinn, dass der Planet nicht mehr Vulkan heißt, weil wenn man sich ihn anschaut, sie müssen da auch einiges an Terraforming betrieben haben.
Ja, gell, der war super grün, dafür, dass es ein Wüstenplanet ist. Also ich dachte auch.
Es ist halt anscheinend kein Wüstenplanet mehr.
Ja. Was ich aber nicht weiß, ist, was für ein Klima hatten wir auf Romulus, das weiß ich gar nicht mehr. War auch trocken, oder?
Nö, Romulus heißt ja auch relativ grün.
Okay. Ja, Romulus war, glaube ich, auch eher tropisch, tatsächlich. Ja.
Was natürlich auch erklärt, warum jetzt vielleicht auch, ich hatte mehrfach gelesen auf Twitter, ja, aber Burnham müsste doch Vulkan erkennen. Ganz ehrlich, bei den vielen Planeten im Universum wäre ich mir nicht sicher, ob ich meinen Planeten immer erkennen würde, und vor allen Dingen dann nicht, wenn er nach 1000 Jahren jetzt nicht mehr so gelb ist, wie er früher war. Also ich finde das schon verständlich, dass sie das vielleicht tut.
Vielleicht Kontinente erkennen, wie wenn wir die Erde erkennen, aber was ist, wenn das einfach, wie auch
ja,
immer.
Ja, ich sag ja, ich finde das verständlich, also ich habe da kein Problem mit. Ich fand nur diese Argumentation so lustig und dachte, hä?
Vor allem nach 1000 Jahren, wenn auch noch was geterraformt worden ist, dass auch deswegen Kontinente nicht mehr so aussehen wie früher, also durch technischen Eingriff in diesen Planeten, also da ist das durchaus möglich, dass da einfach etwas nicht mehr so erkenntlich ist wie vor 1000 Jahren. Mhm.
Also, um mal in der Geschichte weiterzugehen, wir kommen dann eben, der Admiral
Admiral
Trick
Vara.
17 nutzt natürlich, also es gibt die Erkenntnis jetzt durch eben diese Blackboxes, dass ja wahrscheinlich die Vulkanier bzw. Romulaner mit ihrem Experiment nicht schuld waren an The Burn, wie ja jetzt seit hunderten von Jahren sie selber denken. Und Burnham sagt, es ist wichtig, dass wir denen diese Informationen bringen. Und dann sagt der Admiral, ja super, aber wir sprechen quasi seit 100 Jahren nicht mehr miteinander, also so sinngemäß. Wir versuchen immer diplomatisch, aber es ist halt super schwer gerade aktuell. Aber du bist doch Spocks Schwester. Das wäre doch mal ein guter Anlass, um auf diplomatischem Niveau sie zu einem Gespräch zu locken. Und ich denke nur so, Schlitzohr, ja.
Vor allem sein Grinsen sah so aus, als ob er wirklich so einerseits, die kannst du jetzt quasi, obwohl sie halt etwas insubordinate war und eher eine eckige, kantige Offizierin ist, dass so dieses Grinsen war, ey, die kann ein altes Problem vor mir lösen. Die ist ja doch nicht so schlecht.
Aber ich fand auch so schön, dass dann Saru gleich sagt, ja, aber ich muss sie darüber informieren, dass sie also nicht mehr erster Offizier ist. Und also ist doch egal, sie ist immer noch Spocks Schwester. Und ich dachte so, okay, geht das nicht ein bisschen, also zuwider, also die Konsequenz im Grunde, die Burnham ja jetzt als in Anführungszeichen Strafe gekriegt hat, die wird hier im Grunde gleich wieder aufgehoben.
Nö, sehe ich nicht so. Rang ja nicht mehr, sondern er hat einfach nur eine Mission bekommen quasi. Also es wurde ja nur und außerdem ist das ja auch logisch, dass die Leute da auf Niva ganz genau wissen, wer Michael Burnham ist, und das natürlich dann auszunutzen, ist ja völlig logisch.
Ja, und es funktioniert auch. Also die Vulkanier beziehungsweise Romulaner, Vulkaner, wie auch immer, die Nivarianer sagen dann...
Einfach nur Nivar.
Die Nivar, okay, sagen also stimmen zu. Und ja, und dann machen sie sich eben auf den Weg und dann kommt Burnham dahin und wir begegnen da das erste Mal der Präsidentin wohl des ganzen Planeten, nämlich Tyrina. Und ich dachte so, wie, die haben einen Präsident für den ganzen Planeten? War das früher auch schon so? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung.
Die haben den High Command vorher gehabt, auf jeden Fall.
Okay, also Tyrina, die ich übrigens großartig finde, die war so toll, die hat mir so gut gefallen, der Charakter. Naja, und dann, dann treffen wir sie und sie sagt, ja, also da werden gleich so ein paar Dinge klargestellt, die auch TJ genannt hat, dass sie eben sagt, ja, also natürlich ist die Annahme, dass wir The Burn ausgelöst haben oder dass die Föderation uns gezwungen hat, The Burn auszulösen, ist das ein sehr wichtiges Thema in unserem Split von der Föderation, aber das ist halt nicht der einzige Grund, sondern es gab ganz viele Dinge schon im Vorhinein und diese Burn-Geschichte war nur das der letzte Tropfen in einer Kette von ganz vielen Dingen und die Föderation hat schon vorher, bevor es zu The Burn kam, hat sie ja das Problem gehabt, dass eben nicht mehr genug Dilithium vorhanden war und dass sie dadurch eben Druck gemacht hat auf viele verschiedene Wissenschaftler aus der Föderation, um eben eine Lösung für dieses Problem zu finden und dadurch haben sie the need of the few and the need of the, wie heißt das auf Deutsch in der Übersetzung? Also dadurch haben sie die Interessen der wenigen missachtet und sie über die und unter die Interessen der Majorität, genau, der vielen gestellt und da wäre sie gar nicht mit einverstanden und Saru hat dann genauso reagiert wie wir. Moment mal, gibt's auf Vulkan nicht das Sprichwort, dass
Needs of the many outweigh the needs of the few.
Genau, also dass das Bedürfnis der vielen wichtiger ist als das der wenigen. Und da hat sie und dann finde ich sehr schön, dass sie dann meinte, ja, also nachdem wir so eine große Umwälzung in unserer Gesellschaft hatten und wir versuchen miteinander zu verschmelzen, haben wir halt auch festgestellt, dass alte Prinzipien und alte Sprichwörter uns da nicht weiterhelfen und haben die quasi gehen lassen. Und wir alle so, oh mein Gott, was? Das war so ein bisschen so, das ist ja so eine ständige, es war auch ein sehr schöner Wink, so ein bisschen, so ein sehr schönes Zwinkern Richtung Metaebene, weil das ja auch was ist, was die Fans im Grunde diskutieren, seitdem Spock es gesagt hat. Also,
ja, und was halt Saru entgegnet dem quasi mit einer neuen Maxime ist eben, we learn the greatest lessons when we pay a heavy price and hasn't the Federation paid most dearly. Also hat die Föderation nicht schon ein sehr, also vor allem geht es ja hier darum, generell auf Metaebene Trauma zu bewältigen, also große Preise zu bezahlen, um Dinge zu erreichen, sehr viel zu opfern und eben diese Weisheit eben, dass ja, große Erkenntnisse kommen halt meistens eben dadurch, dass man halt sehr viel opfert.
Ja, und die Föderation hat sehr viel geopfert und vielleicht hat sie daraus was gelernt. Das ist ja so das Motto, das Saru dann da auch vertritt. Und er führt dann eben auch diverse Gespräche mit der Präsidentin und zeigt ihr dann auch das Schiff und so. Und ich finde ja, ganz ehrlich, es gibt keinen, also Burnham hin oder her, aber es gibt keinen besseren Advokaten für die Föderation als Saru, oder? Also ich finde, der verkörpert so viel von diesen Idealen der alten Föderation, einfach auch mit der Art und Weise, wie er spricht und wie er sich benimmt und wie er argumentiert. Und das ist genau der Richtige auch, den man da geschickt hat, um die Präsidentin zu überzeugen. Also die Kombination von ihm und Burnham, die funktioniert da sehr gut.
Und außerdem, also finde ich, bei Saru wird halt langsam klar, der ist wirklich exzellentes Legendary Captain Material. Ja. Also der mausert sich zu jemandem, der also auf sozusagen einer Legendenebene, zwar jetzt nicht meine Lieblingscaptains, aber sehr legendär, eben Pike und Picard. Und da also habe ich auch so das Gefühl, dass Saru hat so von beidem was, aber gleichzeitig mit einer völlig anderen Attitüde. Und sozusagen noch etwas, also nicht unbedingt relaxed, aber er hat so, weil er eben weiß, was Angst ist und er schon so viel mit Ängsten und der Überwältigung von Ängsten zu tun hatte, dass er eine gewisse Lockerheit hat, die man dadurch erst bekommt. Das merkt man sehr deutlich bei Saruna. Er zwar trotzdem unsicher sein kann, aber er ist seiner Unsicherheit so bewusst und er weiß, dass diese Unsicherheit, die er selbst mal hat, manageable ist und steht dazu ganz großartig. Also der kommt für mich, also wenn der so weitermacht, für mich neben Janeway und Sisko, also zu meinen Liebsten.
Was ich übrigens auch sehr interessant fand, das mag sein, dass das nicht so kommt, aber für mich klang das so ein bisschen so nach dem Motto, ah, Nacktigall, ich hör dir trapsen. Wir werden ja bestimmt mit Sicherheit in dieser Staffel auch noch was über Kamina erfahren. Und in der Diskussion zwischen Tirina und Saru sagt ja auch Tirina dann, ja, also die Föderation hat dann eben das Bedürfnis der Einzelnen vernachlässigt und dann verteidigt ja Saru die Föderation und sagt, ja, aber vielleicht, also, aber er ist der Überzeugung, sie wollten nur das Beste für alle, bla bla. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber wie ist es dann, wenn sich plötzlich herausstellt, dass eine der Einzelnen, die vernachlässigt oder geschädigt wurden, vielleicht Kamina war? Also, wir werden sehen, aber das fände ich ganz spannend, wenn wir da in so eine, in so einen Zwiespalt kommen, wo Saru vielleicht gar nicht mehr das verteidigen kann, was er jetzt erstmal verteidigt hat, weil er feststellt, es geht persönlich ihm und seinem Volk so. Also dann wäre er nämlich in den gleichen Schuhen, in denen die Vulkanier und die Romulaner waren.
Andererseits kennt er das ja schon, dass er hat das ja schon die Realität gekannt, dass er auf einem Planeten lebt, wo zwei Spezies sind, also wirklich zwei separate Spezies, nicht so wie Vulkanier und Romulaner, die ja doch sehr verwandt sind, und der das kennt, dass eben auf einem Planeten ein wie auch immer gearteter Disput ist, der hin und her geht.
Nee, was ich meinte damit, wenn es, also du, wisst ihr ja auch, also man hat so schöne, hehre Ideale und Vorsätze, aber wenn es dann ans eigene Leder geht, ja, dann wirft man die meistens über Bord. Also da bin ich gespannt, wenn es zu so einer Situation kommen sollte. Also für mich klang das so ein bisschen
Saru
so.
Eher nicht so. Ja? Gerade bei Saru sehe ich das als einer, der genau das bewältigen kann, dass er gerade eben, weil er auch schon vorher seine Heimat eigentlich hinter sich gelassen hat und dachte, er würde nie wiederkehren. Und er weiß, wie schwierig das mit seiner Heimat ist. Dann wird er, denke ich, eher damit umgehen können, dass es vielleicht wieder eine schwierige Situation ist.
Also ich bin gespannt. Auf jeden Fall war das was ich so ein bisschen rausgehört habe. Aber wer weiß, ich kann auch falsch gehört haben. Was wir jetzt bekommen, ist also eine Burnham, die versucht, die dem Romulaner und den Vulkaniern mitteilen möchte, dass sie eben nicht an The Burn schuld sind und sie darum bitten möchte, die Daten von diesem Experiment eben zu teilen, damit sie rausfinden können, wo denn jetzt dieser Point of Origin ist, weil sie haben schon 3 Punkte und sie brauchen quasi noch einen 4. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet und hoffen sich natürlich, das auch durch die Daten von diesem Experiment zu bekommen. Und die Vulkanier bzw. Romulaner sagen dann nein. Und dann ruft sie ein T'Kal Inket ein. Und alle so, hä, was? Das ist wohl hier tatsächlich das erste Mal, dass wir dem Ganzen begegnen. Also das ist für diese Folge erfunden worden. Und zwar ist das eine Art, ja, wie sagt man, Logik-Schiedsgericht oder so, in dem
eben. Eine Art ritualisierter Debattenclub.
Genau.
Ich sehr schön finde dabei, rein sprachlich, dieses Enquete klingt jetzt, es wird ja auch im Deutsch benutzt, klingt wie Enquete.
Ja, ja, ja.
Also die Enquete-Kommission, also eine Arbeitsgruppe, die dazu berufen wird, ein spezielles Thema zu untersuchen und Lösungen zu bringen zu einem Thema, zu einem meist Streitthema auch.
Ja.
Und das fand ich halt wieder wunderschön, wie eben irdische Wörter, also Enquete, Französisch, dem Lateinischen von, wie war das wieder, wo auch Inquisition ist. Ich habe das sorry, ich müsste eigentlich besser mit
Befragung
sein.
Oder? Glaube
also eine Befragung, eine Untersuchung,
ein Verhör, ja.
Ja, etwas auf den Grund gehen, etwas untersuchen und dass sie eben diese sprachlichen Wurzeln mit in etwas reinbringen, was in einer außerirdischen Sprache allerdings verwurzelt ist, aber halt eben, ja, ich gefällt mir. Das sind so kleine Nebensächlichkeiten, die das Ganze noch so rund machen.
Und wir bekommen das dann und jetzt kommt die zweite große Überraschung. Also wir bekommen ein, wir bekommen drei Parteien präsentiert. Einmal ein Rai, ein Romulaner, der eben für das Recht von Selbstbestimmung eintritt. Dann haben wir Vekir, ein Vulkanier, der als Purist bezeichnet wird, also rein vulkanische Logik etc. Und dann haben wir Shira, eine, war so schön beschrieben mit
Romulo-Vulkanierin,
genau. Wahrscheinlich auch Mixed Race, also gemischte, also Vater und Mutter jeweils Vulkanierin oder Romulanerin und die eben für eine neue Philosophie steht und die eben möchte, dass beide Kulturen vereint einen neuen Weg beschreiten. Und auf der anderen Seite, also im Grunde haben wir sozusagen, finde ich, es auch schön ausgewählt, so ein bisschen von jeder Fraktion ein. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich Burnham, die versucht mit ihnen auszudiskutieren, warum sie die Daten bekommen soll von dem Experiment und ihnen natürlich auch gleichzeitig die Daten geben möchte, die beweisen, dass sie nicht für The Burn verantwortlich sind.
Und dann bekommt sie eine Advokatin.
Richtig. Eine Chalankai oder auf Vulkanisch Chazette. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, deswegen muss ich das jetzt hier anbringen.
Großartig. Und die kommt eben von einem gewissen Damenorden, der Kovat Mila.
Richtig. Und jetzt haben wir den jetzt haben wir nämlich die Anknüpfung zu Picard, die Teja ja schon gesagt hatte. Wer waren die Kovat Milat?
Die Kovat Milat sind die, ist der Frauenorden, Kriegerinnenorden der
Romulaner,
die sich quasi einer verlorenen Sache verschreiben. Und
naja, nicht nur, sie sind halt auch verschreiben
so, ja, der natürlich
absoluten
auch absolut
Ehrlichkeit. Und das sagen die ja selber, also wird, ich glaube, das sagt auch die Präsidentin, Tarina sagt das ja, was eine natürliche Folge ist von einer Kultur der Romulaner, die sich mit Geheimnissen umgibt, weil die romulanische Kultur eine sehr geheime Kultur ist, die sehr viel Geheimnisse enthält und Geheimnisse ein wichtiger Teil dieser Kultur sind und dass natürlich dann das Gegenteil dann auch stattfindet, eine Enklave der absoluten Ehrlichkeit. Das sind also diese Kovat Milat und die gehen halt hin und sehen, gibt es jemanden mit einer fast eigentlich verlorenen Sache und sich eben dieser Sache verschreiben, dieser Person oder dieser Gruppe helfen, ist halt Teil ihrer Ordenspflichten quasi. Und die Ordensfrau, die eben Interesse an Michaels Fall hat, ja, da beamt sich jemand an Bord und wir sehen, dass Michael jemand wiedergefunden hat dadurch.
Ja, ihre Mutter.
Genau.
Plötzlich taucht sie wieder auf. Wir haben ja damit gerechnet, dass sie wieder auftaucht. Aber ganz ehrlich, das hat mich wirklich überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Tarina hat dann noch so schön gesagt, ja, also es kommt jemand, der sich für sie interessiert und für den du auch ein spezielles Interesse haben wirst. Und ich schon, ratter, wer kann das sein, Auf ihre Mutter bin ich nicht gekommen. Ja. Also das hat sehr gut funktioniert als Überraschung, fand ich.
Ja, und ich fand das aber sehr schön, wie sie eben sagte, so, nee, bin eben nicht nach Terralysium gekommen, weil niemand auf Terralysium von Gabriel Burnham gehört hat. Und dann so, nee, ich bin wieder auf Essor 4 gelandet, also dort, wo sie ja auch als Red Angel eingefangen worden ist von Discovery und dem Section 31 Traumschiff. Und ja, die ist halt wohl wieder dort gelandet in der Zukunft und die Schwestern und einige Colonists haben sie wohl eingesammelt und ja, dann hat Gabrielle von denen beigebracht bekommen, sich einfach in der Jetzt-Situation, wie hieß es, sie einfach akzeptieren, dass sie hier und jetzt und dort war und wohl dann dort Mitglied wurde und sich diesem Orden angeschlossen hat.
Was ich sehr schön fand, war, also zum einen hatte ich das Gefühl, dass sie in sich ruht, also dass sie quasi mit der ganzen Geschichte und allem, was ihr vorher passiert hat, abgeschlossen hat und ihr der Orden vielleicht auch oder die Schwestern auch geholfen haben, damit sich ins Reine zu kommen. Ja. Also das fand ich sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, Tirina hat, also die Präsidentin, hat ja gesagt, dass die Kovat Milat in der Zeit nach der Vereinigung der zwei Völker oder der zwei Stämme maßgebend dafür waren, damit diese Verschmelzung der zwei Kulturen stattfinden konnten, denn sie konnten sich gegenseitig nicht trauen, aber sie konnten den Kovat Milat trauen, dass sie immer ehrlich sind. Denn absolute Candor, das ist ja der Leitsatz dieses Ordens, also absolute Wahrheit und
Ehrlichkeit, nicht Wahrheit.
Ja, absolute
Offenheit,
Ehrlichkeit.
Genau.
Und
Offenheit.
Ja, und aber das finde ich so schön, weil das war ja auch was wir im PK eben mehrfach gezeigt bekommen haben. Und es ist natürlich auch verständlich, dass zwei Parteien, die einander nicht trauen, eine dritte Partei haben, der sie trauen könnten und die dann dazu führt, dass sie zusammenschmelzen, weil sie halt vermittelt zwischen den zwei verschiedenen Parteien. Das finde ich, es ist so ein schönes Bild und es passt so schön, so vom Kennen her und allem.
Ja,
das hat mir so gut gefallen. Ja.
Also ich fand das auch. Und ich fand es auch schön, dass sozusagen die Ordenstracht, die modernisiert worden ist, dass also auch sichtbar ist, zu welchem Zeitalter sie ist. Also mit dieser 3D-gedruckte Kopfschmuck, den
ja.
sie trug. Fantastisch. Ich dachte schon, boah, ich habe ja schon so, bei ihr nicht, aber ich habe ja sonst von Haus aus so Augenbrauen, die so ein bisschen vulkanoid aussehen. Ich könnte vielleicht auch mal eine Kovat Milat cosplayen. Da hätte ich Spaß dran.
Ja, also das war auf jeden Fall ganz nett. Und ja, sie ist also die Anwältin von Burnham.
Ja, die Advokatin.
Richtig. Genau. Und es ist natürlich aber schon ein bisschen deprimierend, das erfährt Burnham ja auch später, dass die Kovat Milat ja eigentlich sich nur Lost Horses annehmen, also nur quasi schon hoffnungslose Fälle und
ja,
dass sie
halt
als
auch
hoffnungsloser, richtig, dass sie als hoffnungsloser Fall eingestuft wird und wir so, ups.
Ja, ja. Picard hatte das ja sozusagen drauf angelegt, weil er wusste, die Kovat Milat, die würden ihn als hoffnungslosen Fall sehen. Und hier ist es also ohne bewusste Anheuerung passiert.
Ja. Auf der anderen Seite sagt ja aber auch Tirina, ja genau, das ist eben auch quasi seit der Wiedervereinigung, denn die war nur noch Kovat Milat machen, ja. Was natürlich dann auch heißt, dass es so ein bisschen auch oder heißen könnte, man kann es auch ein bisschen so lesen, dass diese Anrufung dieses, wie heißt das jetzt schon wieder?
Carl and Cat, glaube ich.
Genau. Dass diese Anrufung oder eben tatsächlich auch grundsätzlich als relativ aussichtslos angesehen wird.
Also wir erfahren ja, dass das letzte Mal, dass das Carl Inquette überhaupt berufen wurde, war doch zu Surhaks Zeiten.
Nein,
oder?
Nein, es gibt es seitdem.
Ach so, genau. Ich hatte nämlich verstanden, dass es auch seitdem nicht mehr einberufen wurde.
Nein,
hatte das missverstanden.
Dass
okay.
Es seitdem gibt.
Okay, ja. Ja, und sie ist dann tatsächlich auch, also dieses Total Candor, dieses absolute Offenheit oder Ehrlichkeit, das spielt ja dann auch jetzt in der kommenden Verhandlung eine Rolle. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne noch zwei Aspekte kurz erwähnen. Eins davon hatte Elle auch erwähnt. Uns, also dir und mir aber auch, haben die Kostüme so wunderbar gefallen. Vor allen Dingen die wir jetzt zu sehen kriegen im T'Kal and Cat.
Oh, du Hölle, das ist also wirklich, ich muss jetzt mal sagen, das ist Haute Couture. Also diese Roben mit diesen quasi tief sitzenden Krägen, wo dann nochmal das sozusagen der Schulterteil mit einem enger sitzenden, näher am Hals sitzenden Kragen da drin ist. Also es hat so ein bisschen was von dem Designer-Duo Victor und Rolf. Nur etwas,
Googelt Victor und Rolf?
Rolf, ja, die haben manchmal, Victor und Rolf können manchmal etwas kastig sein, etwas eckig, kantig, aber die haben sehr oft so dieses Layering von diesen Prinzipien in ihren Sachen drin, zumindest vor 20 Jahren, weiß nicht, wie die heutzutage sind oder ob es die noch gibt, aber ich dachte echt so, oh, das ist so ein bisschen mehr eine sleekere Version von Victor und Rolf. Interessant. Ja, nachdem wir vorher Yves Saint Laurent hatten, haben wir jetzt Victor und Rolf. Herzlich willkommen auf dem Star Trek Runway.
Also, aber wie gesagt, also die waren schon toll und auch das Material, das gewählt wurde und so weiter. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch zum Beispiel, was Tyrina anhatte, fand ich auch sehr schön.
Wunderschön.
Also, ich finde, die Vulkanier und die Romulaner sind generell sehr, sehr gut getroffen.
Also es war einfach auch eine sehr schöne Verschmelzung und gleichzeitige Weiterentwicklung
beider
traditioneller Gewänder. Und also wenn man sich halt überlegt, die Romulaner, die in TNG halt einfach auch noch diese massiven Schulterpolster.
Ja. Irgendjemand sagte, die sehen aus wie wandelnde Betten, also wandelndes Bettzeug.
Ja, es war ja eigentlich, also die, so diese strikten, klaren Linien und so weiter, ja. Das ist ja auch, und es soll ja auch so ein bisschen angsteinflößend, so ein bisschen wirken, auch mit diesen großen, spitzen Schultern und so. Und das haben wir übrigens nicht nur in der Kleidung, das haben wir zum Beispiel auch, finde ich, in der ganzen Emblematik. Wenn wir uns, also ich habe das nicht analysiert, aber das wurde dann auf Twitter mehrfach analysiert, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie so dieser ganze Raum aussieht und also den sie ja da generiert haben für diese Verhandlungen und so weiter und im Hintergrund uns die Symbole und die stilisierten Embleme anschauen, also von Romulus mit dem eigentlich mit dem Adler ja dem, oder diesem Greifvogel oder was auch immer.
Raptor,
richtig, genau. Oder auch das Iduk-Symbol, das man auch erkennen kann oder Umuk-Symbol. Also da hat man so verschiedene Dinge und die auch miteinander verschmelzen. Also das ist, da hat sich einer wirklich richtig Gedanken gemacht. Ich will auch gar nicht wissen, also ich überlege gerade, das hatten wir jetzt im Ready Room war das nicht, gell? Also ich würde gerne nochmal ein Interview sehen mit dem Kostüm, also nicht Kostümdesigner, aber vielleicht so Szenenausstatter oder so. Ich will nicht wissen, wie der da über Unification 1 und 2 geschwitzt hat, um dieses Set so
vor allem diese
zu
geometrischen Formen, die einerseits so ein bisschen fließender und gleichzeitig etwas, dieses sehr geometrische, ja, zwar dekorativ, aber schlichte, aber ins Auge stechende.
Also
das, was ja die Vulkanier haben ja auch sehr viel diese schwingende Schrift, diese Skriptoren, während die Inneneinrichtung auch in Unification siehst du das ja auch so schön. Da gibt's eine Szene bei diesem Prokonsul, der ja sehr geometrische Einrichtung hat in seinem Büro, dass selbst seine Tür so ein geometrisches, buntes Muster drauf hat. Aber halt bunt, aber halt was sozusagen für diese eher etwas Leidenschaftlichkeit von Romulanern steht, aber in sehr klaren Formen, also alles in Form gebracht. Das spiegelt sich halt da nochmal wieder, super toll.
Es gab wohl auch ein kleines Update, was das Make-up angeht, das Romulanische. Das hat auch Jörg Hillebrand auf seinem Twitter nochmal durch Fotos nochmal belegt, was ich auch sehr spannend finde. Und zwar ist es wohl so, dass alle Romulaner, wenn man genau hinschaut, so eine Art, also er spricht von Dimples, das wären ja eigentlich Grübchen, aber Grübchen hat man ja nicht am Ohr. Aber dass die am Ohr, so an der Außenkante, wie so Riffel haben im Grunde, so eine Eintiefung der Haut und die Vulkanier nicht.
Oh, okay.
Und ich dachte so, hä? Und dann, das ist natürlich, wie es immer so ist, nicht hundertprozentig ausgereift in Star Trek. Also man kann wohl in Picard sehen, dass Nerissa, Laris und Shaban wohl auch diese Riffelung haben, aber O nicht. Wobei O ja auch so tut, als sei sie Vulkanierin.
Die ist ja so auch Mischung.
Ja, und die tut die ja auch ja so, als sei sie Vulkanierin. Also selbst wenn sie sie gehabt hätte, wäre es ja logisch gewesen, wenn sie sie wegmacht, damit die nicht erfahren, dass sie nicht Vulkanierin ist. Also fand ich schon spannend, dass sich das jetzt so ein bisschen durchzieht. Und da zeigt sich dann auch wieder, dass es von Vorteil sein kann, wenn der Writer's Room sich überlappt. Oder
jetzt
die
sehe
Producer.
Ich diese Riffel. Ja, also die,
Ich weiß nicht, also Dimpel finde ich, man kann es Grübchen am Ohr, es ist nicht wirklich, aber so,
Ich würde es auch nicht als Dimples bezeichnen, das ist das falsche Wort. Dimples ist wirklich Grübchen,
also so
die
Vertiefungen an der Außenkante des Ohrs, genau. Könnt ihr euch ja mal angucken, wir schmeißen es mit in die Shownotes, aber ich hatte das gelesen und dachte, oh mein Gott, weißt du, so mind blown, so die kleinen Details, ja. Ja, sehr schön. Also da machen sich die Leute wirklich richtig Gedanken und das freut mich immer. Ja. Also von
und die
von
Ohrenform generell, das sieht sehr schön aus.
Also auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass zumindest in der Memory Alpha, ich weiß nicht, woher die Bestätigung kam, aber steht auf jeden Fall O auch als Romulan Vulcan Hybrid, also.
Ja, ja, aber was ich meine ist, sie hat doch die Föderation unterlaufen.
Trotzdem und unterlaufen, hat da behauptet, genau.
Sie sei Vulkanier,
sie
das meine
Vulkanierin.
Ich ja. Also deswegen will sie ja nicht, dass die Leute von der Föderation wissen, dass sie vielleicht Romulanerin ist, weshalb sie diese Dimpeldinger, also diese Verriffelung quasi vielleicht wegoperiert hat.
Punkt.
Könnte man sich denken, weil sie hat sie halt nicht. Ich meine, es kann auch einfach sein, dass da einer geschlafen hat, das gibt's ja auch, aber ich finde diese Logik,
eher, dass sie es einfach nicht hat, weil sie eben...
Ach so, oder so, ja, natürlich.
Ah, genau. Also ich habe jetzt gerade die Background-Information soweit gelesen. Michael Chabon hat wohl tatsächlich gesagt, dass sie eine romulanische Mutter und einen vulkanischen Vater hat und diese möglicherweise eben Mitglieder der Bewegung für die Reunification waren.
Ja, super. Und jetzt haben wir euch Picard gespoilert, kein Thema. Jetzt könnt ihr es auch gucken. Und ja.
Ja. Wer unseren Podcast hört, hat das hoffentlich schon gesehen.
Ja, das stimmt. Ja, kommen wir zurück zur Verhandlung. Denn jetzt kommen wir zu einem Part der Verhandlung. Also irgendwie läuft es so ein bisschen ins Leere, beziehungsweise gegen eine Wand. Also die einzelnen Parteien lassen sich nicht wirklich überzeugen, beziehungsweise sie können sich nicht einigen. Während der Purist sagt, er möchte das nicht teilen, er ist dagegen. Sind der Vulkan, also der Romulaner und die Romo-Vulkanierin dafür. Und wir haben gleichzeitig das Problem, dass hier Gabrielle, also die Mutter von Burnham, ja zu ihr auch sagt, dass sie war, also dass sie dass sie ehrlich sein soll oder beziehungsweise offen sein soll. Und das Problem, das wir hier haben mit Burnham, ist tatsächlich, und das ist ja auch das, was dann ja Gabrielle quasi so aufs Tapet bringt, die Vulkanier, Romulaner, wie auch immer, die Nivar sagen, sie können ihr nicht vertrauen. Und um ihr vertrauen zu können, muss sie sich im Grunde komplett öffnen. Aber dann müsste sie auch Sachen preisgeben, die eigentlich gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun haben, die privat sind. Da kann ich Burnham auch verstehen, die sagt, dass ich jetzt im Moment das Gefühl habe, ich bin verloren und ich mich nicht mit der Föderation richtig identifizieren kann. Das sind Dinge, die haben hier eigentlich nichts zu suchen. Und daraufhin sagt dann aber ihre Mutter, ja, aber wenn du hier als Vertreter der Föderation hinkommst und sagen möchtest, ihr könnt der Föderation vertrauen. Wenn ihr die Daten rausgibt, dann wird die Föderation diese Daten nicht missbrauchen. Dafür stehe ich. Dann ist es natürlich mehr als ironisch, wenn das jemand macht, der Föderation selber nicht vertrauen kann. Und da müsste man einfach offen und ehrlich sein und deswegen hat es hier schon was zu suchen in der ganzen Diskussion. Und dann zwingt sie im Grunde Burnham, indem sie offen und ehrlich genau diese Tatsachen darlegt für alle, die da sind und alle, die das hören können, dass sie darüber redet und das zugibt und offen und ehrlich ist und eben sagt, und ich meine, ich verstehe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ihre Mutter, die dann sagt, ja, also warum sollen wir denn dir vertrauen? Du bist zweimal von deinem Posten, also degradiert beziehungsweise abgezogen worden. Das erste Mal hat es zum Tod deines Captains geführt und das zweite Mal war keine 48 Stunden her und du willst mir erzählen, ich soll der Föderation vertrauen, obwohl du es selbst nicht machen kannst? Also ich verstehe schon, dass, also, und natürlich, ja, das ist hier ein Trick oder ein Kniff, den Gabrielle anwendet, um Burnham eben rauszulocken und auch die ganze Situation ja vorwärts zu bringen. Aber trotzdem ist es schon sehr harsch alles, oder?
Also weil die Folge ja damit anfängt, dass wir die Michael und den Book haben zusammen mit einer
Liebesszene
in seinem Schiff.
Endlich,
und
endlich.
Die beiden also miteinander intim sind und man das sehr schön gezeigt kriegt und im Hintergrund schnurrt, also auch bei diesen Szenen schnurrt Grudge so schön rum. Also man merkt, Grudge würde diese Situation völlig in Ordnung mit den beiden und Michael zweifelt halt an sich und sie zweifelt, ob sie jetzt noch zu Starfleet gehört oder nicht, ob sie jetzt da was auch immer. Man merkt, also sie ist gerade dabei, zum Kern ihrer Probleme vorzudringen und mit lauter Fragezeichen dasteht. Und sie braucht halt jemand, der ihr hilft, diesen Knoten zu zerschlagen, den sie im Kopf hat. Das macht also ihre Mutter, wie eine gute Mutter sowas halt tun kann. Oder wie ein guter Elternteil.
Oder auch eben ein guter Advokat. Also ein guter
Beistand.
Ja, genau.
Rechtsbeistand oder wie sagt man, ein Fürsprech. Genau.
Und es tut aber trotzdem weh. Weil ja, man klar, will mit also sowas dann nicht konfrontiert werden, vor allen Dingen nicht von seiner Mutter. Also
ja, wie Michael ja später sagt, hätte sie dir nicht einen anderen Zeitpunkt aussuchen können, mich zu beeltern, to do some parenting.
Ja, also mich zu erziehen.
Mich genau. zu erziehen, genau. Und ich fand halt sehr schön, man sieht also, Michael hadert mit sich, also wirklich am Hadern, Dinge auseinandernehmen, Lumpen angucken, sich erstes so richtig zweifeln, auseinandernehmen, angucken, immer wieder Dinge angucken und nachdenken, was sie ja also auch mit ihrem in diesem Logbuch Supplemental am Anfang also so ein wenig tut. Und dann merkt man halt auch, Michael geht schnurstracks darauf zu, nachdem sie schon wieder Scheiße gebaut hat und dann, nicht unbedingt Scheiße gebaut hat, aber halt jetzt nicht mit Saru ihre Aktion abspricht und dann schon wieder so auf kleinerer Ebene eben das Tikal in Cat eben ein Beruf oder verlangt.
Über seinen Kopf hinweg einfach sagt, ich berufe das ein, ja, ja.
Genau, und Saru guckt sie schon so an und
nicht
man
schon
merkt,
wieder.
Nicht schon wieder, ey, schätze, Liebelein, hör doch mal auf.
Vor allen Dingen, weil er ja noch gesagt hatte, du musst überlegen, was du sagst. Und sie so, egal, ich sag, was ich will. So.
Ja, gut, er fragt ja so, ja, bist du überhaupt vorbereitet? Sie sagt, ja, natürlich bin ich vorbereitet. Und also die Mutter stellt fest, ja, vielleicht inhaltlich, aber es ist halt mehr als nur inhaltlich. Und Mutter stupst sie halt so lange dahin, bis sie sich komplett öffnet. Und ich finde, das ist halt auch wieder so ein wunderschönes Exemplar von dem, was wir halt auch im echten Leben brauchen, wenn es um Fehler geht, wenn Leute lange mit sich hadern, wenn Leute lang ihr Gepäck mit sich rumtragen und deswegen auch schon, sagen wir mal, schon Krämpfe haben innerlich und echt Probleme haben, Dinge noch einordnen zu können und so weiter und so fort, dass dieses auch mal ja, Geduld haben oder mal Knoten platzen zu lassen und das dann auch zu glauben ist, wenn jemand so, boah, jetzt lasse ich mal alles raus und diese Momente auch entsprechend zu deuten, dass, oh, jetzt ist dieser Mensch zu sich gekommen, jetzt ist dieser Mensch wahrhaftig, weil ich kenne das so oft aus dem Alltag, wenn Leute schwere Päckchen tragen und die Umwelt das nicht richtig einschätzen kann und dann wird das Drama stattdessen immer schlimmer. Und da wird jemand missrepräsentiert oder missinterpretiert, anstatt dass man offen miteinander redet. Und ich finde, Star Trek zeigt uns halt so schön, wie eben solche Situationen gut gehandhabt werden können. Also von dem Menschen, der das selbst durchgeht oder eben auch von Vertrauenspersonen oder also vertrauten Autoritätspersonen, wie eben eine Mutter, ein Elternteil, so mit diesem Menschen umgehen kann, um ein Problem zu lösen.
Was ich hier ganz schön fand, aber tatsächlich war dann die Reaktion des Puristen, der dann sagt, ja toll, jetzt hast du dich uns geöffnet und warst ehrlich und vielleicht können wir dir ein bisschen mehr vertrauen. Das heißt aber trotzdem noch lange nicht, nur weil du dich uns geöffnet hast, dass wir der Föderation vertrauen können. Und das finde ich schon auch für völlig verständliches Urteil. Ja, also es bringt uns einen Schritt näher, aber das hat mir noch gar nichts bewiesen. Und was aber sehr schön jetzt ist, ist eben auch, dass durch dieses Öffnen oder während sie sich öffnet und das auch für sich so entdeckt quasi, hält sie ja auch im Grunde ein flammendes Plädoyer für die Föderation. Denn sie sagt ja, hat mir die Föderation nicht eine Familie gegeben und ein Grund.
Ein Zweck. Ein
Lebenszweck.
Ein Purpose.
Richtig.
Das Wort Purpose ist ja so, finde ich, so schwer auf Deutsch zu erklären, weil es verschieden sein kann. Es kann Zweck sein, das kann eine innere Mission sein, das kann eine Zuweisung sein.
Ja, aber ein Grund, finde ich, passt doch ganz gut, oder?
Ja, Grund.
Ein Grund zu leben, etwas zu tun, eine Aufgabe. Ja, da steckt viel drin, genau. Und haben wir nicht das Universum gerettet? Und sitzt ihr hier nicht auch nur, weil wir das Universum gerettet haben? Also ich verstehe auch Burnham, aber es ist schon...
Was hat die Föderation jemals für uns getan?
Es ist schon ein bisschen... Also ich verstehe Burnham, aber ich kann halt auch verstehen, wenn ich auf der anderen Seite sitzen würde, würde ich auch denken, okay, das ist schon ein bisschen anmaßend. Aber also ich verstehe da, dass das Problem, das ich habe, oder was heißt Problem? Ich verstehe halt beide Seiten so klar. Ich verstehe die beide so gut. Ja, also ich kann...
Und der Romulaner sagt er ja dann auch so... nee, was ist, wenn wir den Burn doch gar nicht verursacht haben? Wollen wir es vielleicht dem nicht doch nachgehen?
Genau. Und
klar ist, dass eben diese Dismissal, also dass der das Ganze einfach abzubrechen und abzubügeln, nicht funktioniert, weil die drei Leute aus diesem Quorum da eben gemeint haben, sich eben nicht einig sind, was dann auch Gabrielle feststellt als Fürsprecher und sagt so, nee, es gibt es nicht. Und das Wichtigste ist, Gabrielle sagt ja, diese drei sind nicht das einzige Publikum, zu dem die einzigen Ohren, zu denen Michael spricht, weil ja eben die Präsidentin da ist und auch Saru teilweise, gerade wo sie sich offenbart.
Ja, also das wird ja dann später auch noch wichtig. Aber das fand ich auch einen sehr schönen Denk dran. Du bist nicht die Einzige, du sprichst nur nicht zu den dreien, sondern da gibt es noch mehr, ja. Und also genauso, so zerrissen wie ich war, als ich diese Episode gesehen habe, wo ich dachte, ja, ich verstehe beide Parteien so gut. Genauso zerrissen ist dann auch eben dieses Panel von diesen dreien, die dann sagen, die sich nicht einigen können und wo dann eben der Romulaner sagt, ja, wenn die Vulkanier die Daten nicht teilen wollen, dann teilen wir sie. Und das führt ja dann wirklich dazu, im Grunde ist Burnham da reinmarschiert und hat ein Pulverfass, ja, angezündet. Ja. Und also das war ja schon Angst. Ein riesen Pulverfass, genau. Und Burnham kommt rein und zack, reicht das Streichholz. Ja. Und als sie das aber dann erkennt eben und auch erkennt, dass im Grunde ja dadurch ja aber auch die Philosophie Spock oder des Bestrebens Spock, sie zu vereinigen und zu zeigen, sie haben mehr gemeinsam, als dass sie trennt.
Das, was sie machen, größer ist als ihre Teile, also diese.
Genau, dass sie zusammen größer sind als das Einzelne,
also dieses
genau.
Gremium, ja. Oder eben, dass sie auf Nevar sind oder wie halt auch die Föderation größer ist mit den Mitgliedern als die Summe ihrer Teile.
Genau. Und also als sie das dann merkt, dann macht sie etwas, das im Grunde dann dazu führt, dass ich sage, man kann ihr wirklich vertrauen. Nämlich sie sagt, sie zieht ihre Forderung zurück.
Zurück, ja.
Und sie sagt, wir geben euch alle Daten. Wenn ihr uns nicht vertrauen könnt, dann vertrauen wir euch.
Ja. Und ich gehe dann und suche und werde euch dann Daten geben, aber ich möchte nicht dazu beitragen, also sozusagen nicht noch ein Opfer, etwas opfern nach The Burn, was ja schon sowieso schlimm genug war.
Genau, es wurde schon so viel geopfert, ich möchte nicht auch noch Nevar opfern. Vor allen Dingen auch extra deshalb nicht, weil es ja sozusagen der Traum meines Bruders war. Also, ja, und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne, wie sagt man, linker Haken hier, der dazu führt, dass dann eben, ganz gut unterbrochen.
Jetzt hör ich richtig.
Ja, ich habe nicht gesehen, dass du mich angerufen hast. Ich hoffe, du rufst nicht schon seit 5 Minuten an.
Keine Ahnung.
TJ hat es kurz aus der Leitung gekickt gehabt. Nur zur Erklärung.
Okay, gut.
Aber du hörst ihn, oder?
Ja, ich höre ihn jetzt.
Okay. Also, das auf jeden Fall, ja, genau. Und das führt dann eben dazu, dass zwar das Ganze abgebrochen wird, aber am Ende dann Tirina, also die Präsidentin, durch oder über Gabrielle ihr die Daten gibt. Und ich weiß nicht, macht sie das so unter der Hand, so nach dem Motto, ich habe das jetzt entschieden? Oder weiß da überhaupt jemand von, dass sie die Daten gekriegt hat?
Ich denke, sie hat einfach so als Präsidentin qua ihres Amtes wahrscheinlich gesagt, so, ich nehme die Risiken auf mich als das Staatsoberhaupt für diesen Planeten. Und was ich halt sehr schön fand, ist, Michael steht ja vor einem Rätsel, wie auch zum Beispiel in der zweiten Staffel, wo es ging, Spock zu finden. Und hier kam, also in der zweiten Staffel kam ja Amanda mit einer Datenträger an, hier, ich hab was, können wir bitte reingucken, könnte uns zu Spock führen. Dieses Mal ist es nochmal ihre
andere
nächste,
Mutter.
Andere Mama.
Genau.
Also eine von drei Mamas, die andere, also ihre leibliche Mama, die kommt und sagt, guck mal, ich habe Daten für dich, die könnten dir doch helfen.
Stimmt, und die Parallele habe ich gar nicht gesehen.
Und in dieser wunderschönen Unterredung, wie Gabrielle halt auch sagt, mein liebes Kind, die zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Das erste ist also das sehr Gefühlvolle, ist, dass sie sagt, ich wollte dir schon immer etwas sagen und ich konnte es nicht, aber jetzt kann ich es. Wenn du mich suchst, jetzt weißt du, wo du mich findest.
Ja, und ich so, oh,
also war so schön.
Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ihnen ist das alles zu kitschig, aber für mich hat es funktioniert.
Ich fand's super und ich muss jetzt halt auch nochmal ganz deutlich sagen, Star Trek Discovery mit diesen Gefühlen ist ein sehr ehrliches Star Trek und zudem halt auch ein Star Trek, das zeigt, ja, es ist okay, Gefühle zu zeigen. Es ist okay, auch zu heulen, wenn es sein muss. Und es normalisiert es auch in professionellen Umgebungen, mal eine Träne zu vergießen, mal Dampf abzulassen durch sowas, Gefühle zu zeigen, nicht nur eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ich gebe jetzt mal ein anderes krasses Beispiel, Gegenbeispiel aus Star Trek an. Das ist zum Beispiel Miles O'Brien, der im Laufe von Deep Space Nine immer wieder sehr traumatische Dinge über sich ergehen lassen muss, aber in der nächsten Folge wieder völlig fit ist, es ihm völlig gut geht. Und also diese ganzen Traumata, die er durchmacht irgendwie, oder halt traumatischen Erlebnisse, die er durchmacht, irgendwie nicht hängen bleiben, weil dieser ganze Stoizismus und auch unsere heutige Zeiten haben ja sehr viele Diskussionen darüber, wie zum Beispiel auch gerade Männer oder maskulin sozialisierte Personen mehr lernen müssen und dass es normaler wird, Gefühle zu zeigen, und Discovery mit diesen weiblichen Figuren zeigt halt hier, ja, das ist normal, das ist zwar auch feminin, aber wir haben auch Männer, die mal eine Träne verdrücken und Gefühle haben und dazu stehen und die diskutieren und Gefühle jetzt nicht irgendwie ein Gedöns sind, sondern ein ganz wichtiger, essentieller Teil von dem, wer und was wir sind. Und daher finde ich es immer sehr schade, wenn Leute sagen, das ist so gefühlsduselig,
Die heult nur die ganze Zeit rum. Das ist was, was ich mehrfach gelesen habe, wo ich echt auch langsam in Hass entwickle.
Ich habe die Schnauze gestrichen voll von diesen Leuten, weil, ja, ich bin selbst so jemand, die jetzt nicht immer so gefühlsduselig ist nach außen, aber ich finde es wichtig, dass Leute das können, weil mir geht's manchmal doch auch dann so, und ich finde, das ist eine ganz tolle Repräsentation davon, wie Gefühle auch in einem professionellen Umfeld nicht deplatziert sind, sondern ein Teil von unserem Menschsein sind. Und dann hat die Gabrielle etwas gesagt, was wo man relativ tief philosophisch reingehen kann. Und zwar, wo sie also mit Michael darüber redet, wie Michael jetzt sich selbst findet oder jetzt wieder zurück nach Starfleet und der Föderation finden kann. Das werde ich jetzt auf Englisch vorlesen, habe ich mir aufgeschrieben. Duty and joy go hand in hand. Also Pflicht und Freude gehen Hand in Hand. Duty is there so that you can continue to pursue your happiness. Also Pflicht ist da, damit du weiterhin dein Glück nachstreben kannst, und Freude ist da, also and joy is there so that you have something real to fight for, also Freude am Leben, Freude an den Dingen ist dafür da, dass du auch wirklich etwas Echtes hast, wofür du kämpfen kannst. Und diese Aussage gerade mit Duty, Pflicht, ist etwas, was in heutiger Zeit sehr zweischneidig ist, weil einerseits kannst du ja wirklich Verpflichtungen oder Berufungen haben, die einen tatsächlich auf einen Weg führen, Dinge zu tun, die einem Freude bringen, einen Zweck, also Purpose im Leben zu geben, aber das ist etwas, was meist sehr privilegiert ist. Wir haben immer noch viel zu viele Leute auf unserem Planeten, die sozusagen, deren einzige Pflicht es quasi ist, irgendwelche Dinge zu tun, durch irgendwelche Reifen zu hüpfen und sehr unangenehme Arbeiten zu erledigen und auch Degradierungen über sich ergehen zu lassen, um überhaupt überleben zu können. Und der Blickwinkel, aus dem Gabrielle Burnham da spricht, ist ein sehr weit fortgeschrittener zivilisatorischer Standard, der sagt, nee, wir als Menschen, als Lebewesen haben das Recht, alle sozusagen Verpflichtungen für uns zu suchen und zu finden, die uns Freude bringen, die uns unserem Leben einen Zweck, eine Bedeutung geben. Und ja gut, jetzt könnte man noch was zu Cardassianern sagen, die auch sehr
ihre Verpflichtungen. Ja, aber das führt, glaube ich, zu weit.
Aber du weißt genau, was ja, ich meine. Ne?
Ich weiß, was du meinst.
Und ja. Aber ich finde das halt wirklich, das macht ein sehr, sehr spannendes Fass auf. Und ich glaube, ich könnte stundenlang darüber reden.
Es gibt eine Sache, und zwar, also ich habe mich gerade mit dieser Folge, die mir doch so gut gefallen hat, das sehr, sehr geärgert über die Reaktion in Fandom. Ich meine, wir haben uns ja öfter schon darüber unterhalten, dass wir ja die Naysayer haben und die Leute, die dann irgendwie nur so puren Hass sprühen. Und ich kann es nur wiederholen, und das habe ich auch öfter schon gesagt, mir geht's nicht hier um berechtigte Kritik. Jeder hat das Recht, Dinge nicht zu mögen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber das Ganze driftet immer so wahnsinnig schnell ins Persönliche ab, und dann hast du sowas wie, die ist so übermäßig emotional, die heult nur die ganze Zeit rum, und überhaupt, es ist überhaupt nicht durchdacht, und es gibt ein paar Punkte hier in der Episode, da bin ich auch nicht so glücklich mit, da komme ich auch gleich nochmal zu.
Aber es wird halt nicht.
Aber das ist ja nicht, das ist ja keine berechtigte Kritik. Das, man kann sagen, man mag es vielleicht nicht, aber dann gleich so das runterzubrechen, so auf eine persönliche Ebene, ja, fürchterlich. Und gerade in dieser Folge, ich weiß nicht, warum das die Leute so wahnsinnig krass getriggert hat. Ist das, weil es so stark an den Kennen, an den vorherigen Kennen anknüpft? Oder warum?
Also, und vor allem, was ich halt fast erschreckend finde, ist, diese Folge war sogar vom Aufbau her und der Handlung wie eine sehr klassische Star Trek-Folge.
TNG ja, fand vor allem. Ich auch. Ja.
Es gab keine Action. Es ging, die Handlung war allein von, also eher Ideen, von psychologischen Vorgängen, von logischen Folgen, auch von rechtlichen Sachen getrieben.
Du hast die klassische Courtroom-Szenerie, die haben wir auch öfter mal gehabt, genau.
Eben, wie zum Beispiel Measure of a Man, genau. Oder verschiedene Courtroom-Episodes bei den Klingonen über Worf und so weiter. Und also wirklich ganz, ganz klassisch erzählt, ganz klassisch inszeniert, wirklich und sehr liebevoll alles eingebunden. Natürlich halt mit den modernen Mitteln, und ich finde es so traurig, weil selbst ein anderes Podcast, wie dann geschrieben hat, es wurden so viel Konventionen gebrochen, und man merkte schon, da schwang sowas etwas so fast Nervöses mit, für mich zumindest, anstatt einfach zu sagen, also berechtigte Kritik, ich bringe jetzt mal echt mal ein Beispiel. Berechtigte Kritik ist, ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus der zweiten Staffel, damit ich jetzt nichts spoilere. Irgendwie so.
Ach so, weil ich hätte eine Sache hier noch, ich glaube, wo wir zwei aneinander kommen, da könnten wir auch über Kritik reden.
Ja, aber ich sehe jetzt mal bei Geschichtenelementen aus Discovery. Ich persönlich fand, obwohl ich die zweite Staffel super klasse fand, viele Dinge großartig fand ich es schade, dass Control als antagonistische Partei mit Section 31 verbandelt, so sehr in, also von der Geschichte her, in diese Klischee-Narrativ von böse KI will alles umbringen. So Terminator oder Thinking Machines bei Dune oder was auch immer. Immer so, die böse KI ist fies. Ja, die will einfach nur keinen Grund dafür. Während ich halt sage, ja, das gefällt mir nicht, weil es hätte auch so inszeniert sein können, dass man versucht hätte können, wie in TNG. Ich könnte mir vorstellen, diese Control-Situation bei TNG, Picard hätte versucht, mit Control erst zu reden. Und zwar selbst auf den letzten Drücker versucht, mit Control zu reden. Hey, Picard hat versucht, mit Crystalline Entity zu sprechen.
Ja.
Weißt du? Und obwohl Crystalline Entity auch einfach nur grobe Zerstörungsschneisen hinter sich gelassen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich halt finde, ja, da hätten die tatsächlich mehr wie klassisches Star Trek das Ganze ziselierter, ein bisschen vielschichtiger aufmachen können. Und das fand ich eine verpasste Chance. Aber deswegen muss ich nicht hingehen und sagen, die Songschreiber sind blöd, das war unlogisch und so simpel gemacht und so scheiße. Weil es gibt vor allem, wenn du dir diese Kritiken im Netz durchliest, liest, habe ich auf einer Seite gelesen und mir ist da der Kraken geplatzt. Ich habe es hier extra nicht genannt. Da sind die bei einer Folge, bei die Trill-Folge, genau, hingegangen. Ja, die Plotholes sind so schlecht gewesen, aber wir können nicht sagen, welche, weil wir wollen keine Spoiler hier drin haben. Ständig drumherum getanzt unter der Vorgabe, oh, wir wollen keine Spoiler geben, dass sie also nicht die Gründe genannt haben für das ganze Gemeckere, Geseiere und na, sorry, nee, sonst werde ich noch mehr fluchen und böse also, Dinge sagen.
Ich verstehe total, was du sagst und komme jetzt zu einer Sache, die vielleicht auch wieder zu einer größeren Diskussion führen wird.
Ja.
Hier in der also ich muss sagen, in dieser Folge, es gab ein paar Sachen in der Folge, also die ich nicht oder mit denen ich ein bisschen unbequem bin. Aber wo ich sagen kann, okay, das ist die, das haben die entschieden, in die Richtung zu gehen. Das ist auch okay. Ich guck mal, wie es weitergeht. Das eine ist ein bisschen, ist so ganz leicht Tilly, wobei ich Tilly ja mag. Also ist das nicht so problematisch. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, wo ich tatsächlich
auch berechtigt.
Ja, was ich, also wo ich auch Probleme mit habe tatsächlich ist, dass mir Burnham durch die Staffel bisher, auch in dieser Episode, aber durch die Staffel bisher, die ist mir zu emotional. Ich verstehe, wo das herkommt und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man das zeigen kann. Also ich finde, das, was du gesagt hast, ist alles richtig. Das ändert aber leider nicht die Tatsache, dass ich persönlich das als zu emotional empfinde.
Ja. Es ist ja klar, aber du sagst es persönlich. Es
richtig, genau. Das ist für mich ist es zu überzeichnet. Und das ist aber die Wahl, der Writers Room getroffen hat hier.
Genau.
Und das ist ja auch was, und das ist nämlich auch was, das jetzt kommen wir quasi zu der Frage, die ich am Anfang überlegt hatte zu stellen. Die können wir hier gerne stellen, das auch an euch einfach. Findet ihr denn, also Burnham ist ja bisher, wir sind ja jetzt in Folge 7, also wir haben die Halbzeit im Grunde erreicht oder ein bisschen über die Halbzeit drüber. Burnham ist ja absichtlich, finde ich, hier als eine sehr differenzierte Figur gezeichnet. Also sie hat diesen Messias-Komplex, sie nimmt immer alles irgendwie auf sich, die ganze Schuld der ganzen Welt, des ganzen Universums und muss irgendwie alles lösen. Das ist ja auch, wo Book dann zu ihr sagt, zwei Sachen auch sehr schön. Das eine, your family of overachievers, also
genau,
sie
genau.
Und Spock. Und ich meine, Sarek, hallo, ganz ehrlich, Sarek, Spock und Burnham haben für das Universum die Entwicklung des Star Trek Fandoms im Grunde mehr gemacht, als ich weiß nicht. Also das ist schon, die ganze Familie sind sowieso Overachievers.
Ja, genau.
Und die Burnhams ja auch noch.
Ja.
Die Burnhams auch. Also das ist ja, und es wird also sozusagen das, was die Leute, die zuschauen, denken, spricht Book ja quasi stellvertretend aus. Und gleichzeitig sagt er auch, bevor er also mitgekriegt hat, wie Spock wirklich drauf ist, hat er ja auch so niedlich in der Szene im Bett gesagt, so, hoch, dein Bruder und ich hätten uns vielleicht wirklich gut verstanden.
Ja.
So, sie so, warum denn? Ja, wir hätten vielleicht beide uns über deinen messianischen Komplexen amüsiert.
Ja.
Und wahrscheinlich hat Burnham dann gedacht so, oh, lern du erstmal Spock kennen, mein Schatzi.
Ja, aber also das finde ich aber gut, dass das eben hier auch mal zur Sprache kommt. Im Grunde sagt Book und aber auch Tilly ja auch in der Diskussion mit Burnham, sie sagt ja dann auch zu Burnham, warum hast du nichts gesagt? Die so, ja, wenn ich was gesagt hätte, dann wärst du zwischen allen Stühlen gesessen. Und dann sagt sie, ja, aber es ist nicht deine Aufgabe, das für mich zu entscheiden, sondern ich entscheide das dann, wie ich reagiere. Also du kannst mir das nicht abnehmen. Und das sind genau diese Dinge, die ich persönlich, wo ich sage, ja, und das stört mich tatsächlich auch, aber das ist hier, also an der Figur und wie sie handelt, aber das ist hier natürlich absichtlich so reingeschrieben und absichtlich zeigt man da eine Entwicklung der Figur und die Figur ist einfach auch, finde ich Burn auch leicht nervig, ein ganz bisschen zwischendrin, was aber damit zu tun hat, dass sie eben das alles so an sich reißt und alles lösen will. Und aber das ist ja das, was wir hier genau auch gezeigt kriegen und es wird zur Sprache gebracht und ich finde das sehr gut gelungen in dieser bisher, dass wir sie so gezeigt kriegen. Sie ist nicht eine rein positive Figur, finde ich,
ich sehe das jetzt mal aus einer anderen Sicht und zwar ich finde Michael Burnham ist für mich ein Charakter, wenn ich sie sehe, fühle ich Erleichterung. Finde ich, sie hat etwas, sie bringt etwas auf den Bildschirm, was, ich breche das jetzt mal ganz runter in den Alltag, was viele Leute, die gerade feminin sozialisiert sind, sehr darauf gedrillt werden, Verantwortung für Dinge zu übernehmen. Und da rede ich jetzt nicht über das Universum, sondern für Dinge zu Hause, von Mental Loads, von emotionaler Arbeit. Und Michael ist halt eine, die sowas sehr sozusagen internalisiert hat und diese mentalen Loads oder mentalen Lasten und auch emotionale Arbeit anderen abnehmen will oder sieht irgendwie so, ich bin für alles verantwortlich. Und das ist halt nicht nur, weil ich mich selbst für so großartig halte oder so eine Art Schattenseite, man könnte es auch nennen, so eine Art destruktiver Narzissmus, der nicht so ist wie ein Narzissmus, der heißt, oh, ich halte mich für die größte Person der Welt, sondern eher ein, ich sehe mich selbst als großen Pol an Bringschuld. Und das zu zeigen, wie jemand damit umgeht, in so einer Situation, in so einer Serie, in so einem Setting. Also ich habe selbst meine Zeiten gehabt, wo ich mal ein bisschen wie Michael war und es mir abgewöhnen musste und es war auch gut so. Und ich finde es, also wie gesagt, die wirkt wahrscheinlich deshalb so nervig, weil viele Leute, also generell ist es ja psychologisch so, dass Leute einen nerven können, die auf eine bestimmte Art einem ähnlich sind, aber einem ähnlich sind in Dingen, die man selbst nicht so an sich mag, sei es bewusst oder unbewusst. Und das, finde ich, machen die halt so großartig, weil Michael repräsentiert halt so diese Dinge. Und ja, und ich schaue ihr gerne dabei zu, weil ich finde es erleichternd.
Ja, hast du mir eben gerade gesagt, ich würde zu viel
nicht du selbst,
ich sondern generell. Naja, ich weiß. Ich dachte nur so, hast du eben gesagt, dann ist alles gut.
Nein,
ich weiß. TJ, wie sieht's bei dir aus? Ist das eine Diskussion, wo du sagst, ist dir egal? Oder hast du da irgendwie...
Also ich finde die Weiterentwicklung von Michael eigentlich nur vorwiegend konsequent. Ich meine auch gelesen zu haben, dass es Sonequa Martin-Greens Figur in
The Walking Dead,
genau, wohl eben auch sehr emotional war und ihr das einfach auch liegt, diese Art der Figur, und sie deswegen halt quasi wollte jetzt so nach dem Motto, sie ist die Restriktionen der vulkanischen Erziehung einfach Ende letzter Staffel losgeworden. Und den Charakter Michael Burnham quasi in diese Richtung weiterzuentwickeln, weil diese Art des Schauspiels ihr noch viel mehr liegt als eben dieses straight logische.
Obwohl es immer wieder aus ihr rauskam, weil in den anderen Staffeln war ist ja diese Emotionalität irgendwie sozusagen so unterschwellig immer wieder hochgekocht.
Ja, yeah, auf jeden
und
Fall.
Und jetzt kann sie da halt mal einfach locker lassen.
Ja, und ich meine, das sagt ja Gabrielle auch in ihrer Absolute Kendo-Geschichte. Sie sagt ja, Burnham ist menschlich. Sie ist durch und durch menschlich. Sie mag auf Vulkan aufgezogen worden sein, aber sie ist ein Mensch und sie ist durch und durch ein Mensch mit Gefühlen. Und so zeigt sie das ja, stellt sie das ja auch hin. Das fand ich auch noch sehr schön, weil es auch so viel auch einfach, also das war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, als ob Gabriella auch so ein bisschen gegen die ganzen Kritiker spricht. So die Meta-Ebenen-Kritiker. Naja, also das ist das eine. Und das zweite ist, und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Pulverfass, die diese Folge losgetreten hat, oder die nächste Lawine, die diese Folge losgetreten hat. Am Ende sagt Tyrina zu
Saru?
Zu Gabriella. Sagt sie wohl, sie fragt sich, wie viel von dem Mann, der Spock wurde, so ist, weil sie seine Schwester war. Also sprich, den Einfluss, den sie auf Spock hatte, der dann dazu geführt hat, aus Spock die Persönlichkeit zu machen, die wir dann gesehen haben, eben im Ken, und die dann ja auch verantwortlich ist für die Zusammenführung dieser zwei Kulturen wieder. Und Leute, da haben die aber ein Pulverfass in die Luft gesprengt. Ich sag's euch, was da auf Twitter abgegangen ist, ich meine bestimmt auch auf anderen Plattformen, ich hab's jetzt nur auf Twitter gesehen, da haben sich natürlich wieder zwei verhärtete Fronten gebildet. Die eine Gruppe, die gesagt hat, wie kann man nur so anmaßend sein und damit im Grunde alles, was Spock erreicht hat und selber geschaffen hat, dadurch negieren, Und das ich verstehe, ja, aber ich verstehe, oder das Aufheben und zu sagen, ja, nein, aber ich will ja nur kurz darstellen, wie die zwei Gruppen sind.
Ja, okay, ja, ja.
Die dann eben sagen, es läuft wieder alles zurück auf Burnham. Also die Figur Spock, die wird hier völlig aufgehoben und es ist wieder, Burnham ist wieder der Welten, wie sagt man, der Weltenbringer und es ist Burnham, der dafür verantwortlich ist, dass Spock im Grunde die Figur wurde, die er ist und überhaupt sowieso. Und dann gibt's die andere Gruppe, zu der zähle ich dann, die sagt, oder die dann sagt, ja, man kann es aber auch anders sehen. Also ich kann nur sagen, ich persönlich habe es nicht als anmaßend empfunden. Ich habe es so empfunden. Also das ist natürlich eine überspitzt und sehr, also eine sehr überspitzte Formulierung von Tyrina. Aber sie sagt, sie fragt sich. Sie sagt ja nicht, sie behauptet das oder so, sondern sie fragt sich selber, ob es vielleicht so wäre. Also das ist ja alles ein großes, nur weil es ihre Meinung ist und so. Aber ich bin der Meinung, dass allen Menschen oder in dem Fall
Spezies, genau,
denen wir in unserem Leben begegnen, haben Einfluss in irgendeiner Form auf einen selber. Und allen, denen wir begegnen, und von jedem nehmen wir ein bisschen, richtig, von jedem nehmen wir ein bisschen was mit, was dazu führt, dass wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln oder Dinge aufnehmen oder auch eben Dinge gehen lassen. Also der Einfluss kommt eben von ganz vielen verschiedenen Quellen. Und natürlich, wenn du Familie hast oder jetzt in dem Fall eine Schwester, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es Dinge gibt, wo Burnham auf bestimmte Dinge, was Spock angeht, Einfluss genommen hat. Aber das heißt ja nicht, dass ohne sie es den Spock so nicht gegeben hätte. Also das ist ja das, was die andere Gruppe so wahnsinnig ärgerlich macht, dass sie sagt, es läuft ja alles wieder auf Burnham zurück, also ohne Burnham keinen Spock sozusagen. Und dass man dadurch die Leistung, die Spock erbracht hat, ja, im Grunde schmälert. Also das ist ja so das, was da so diskutiert wird.
Also da möchte ich zwei Sachen zu sagen. Oder sag du erst was, dann sag ich das, was ich sage.
Also man muss ja auch im Prinzip sehen, dass es schon im Original-Canon einen Haufen quasi Punkte in Spocks Persönlichkeit gibt, die halt darauf zurückgeführt werden, dass er eine menschliche Mutter hat, dass er von eben in diesem Haushalt mit der menschlichen Mutter aufgewachsen ist. Und da dann quasi auch noch irgendwie eine Schwester mit rein zu interpretieren, die halt mit ihm zusammen aufgezogen wurde, menschlich ist.
Und ihm aber, also
und
wir haben
ihm
ja
halt
diese,
das deswegen auch nochmal eben da, diese menschliche Perspektive nochmal verstärkt gezeigt hat, finde ich jetzt völlig okay. Und
Empathie, das sagt
ja,
ja die ganze Zeit
halt,
in der zweiten Staffel, dass Michael da war, um auch natürlich dem Spock, also dass Michael adoptiert wurde von denen, damit Spock auch was von menschlicher Empathie mitkriegt und nicht nur von der Mutter.
Ja, und es ändert doch nichts an der Figur Spock, was er tatsächlich gemacht hat, sondern es ist halt einfach weitere Facette, die hinzugefügt wird, um zu sagen, hey, vielleicht ist einfach ein Teil seiner Persönlichkeit dadurch geprägt, dass er halt eben mit dieser Frau zusammen aufgewachsen ist.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, der Ärger stammt auch vor allen Dingen daraus, dass die das eben als ein Absolut lesen, dass die eben hören, ohne Michael kein Spock. Nein, so ist es, glaube ich, wirklich nicht gemeint, sondern einfach die Tatsache, dass vielleicht Michael einen gewissen Einfluss hatte, gerade was den Aspekt von Verschmelzung von verschiedenen Kulturen angeht. Ich meine, Spock ist halb Vulkanier, halb Mensch. Und Burnham ist, er ist auf Vulkan aufgewachsen, aber in einem halb menschlichen, halb vulkanischen Haushalt. Burnham hat diese menschliche Seite, die er völlig ja sich versagt hat über viele Jahrzehnte hinweg, hat sie sozusagen nochmal berührt und hat ihm nochmal gezeigt, es lohnt, also du das zu unterdrücken, das macht dich nicht glücklicher, ja, also und also da steckt auch so dieser ganze Aspekt von 2 gleich 1, also Verschmelzung und Zusammenkommen und in sich ruhen und so weiter. Genau, das steckt da alles drinne. Und deswegen, das passt halt, deswegen finde ich das auch so schön, das passt so wunderbar in den Kennen rein. Und das ist eben kein Absolut, sondern das ist ein Plus ist das. Das ist kein,
eben, es wird noch quasi noch eine Kirsche auf die Sahnehaube draufgetan.
Ja.
Also bitte. Und das Ergebnis ist oft auch einfach mehr als die Summe seiner Teile.
Eben.
Und oh was Gott, sind
genau. Leute. Und ich möchte jetzt noch mal ein bisschen in die Kramkiste greifen, weil ich sage jetzt mal so, ich weiß noch, als also wo ich mich auch, wo Leute sich über Burnham aufregen. Für mich sind das so Dinge, die so vermengt sind. Das erste ist, wir wussten eigentlich von Anfang an, dass als Discovery angekündigt worden ist, dass es eine Hauptfigur gibt, die kein Captain ist, sondern eine schwarze Frau namens Michael Burnham, und dass die Geschichte so aus ihrer Perspektive erzählt wird. War von Anfang an angekündigt.
Ja, so, und ist auch von vielen positiv aufgenommen worden.
Genau, war völlig klar wie Kloßbrühe. Und dann machen sie das? Was ist? Die Leute meckern darüber.
Warum geht es nur um Michael?
Ja, hättet ihr vorher den Beipackzettel gelesen, hättet ihr gewusst, was es ist. Weil es war mit Ankündigung. Das ist so mit Ansage, Freunde der Sonne. Und dann halt, was halt auch typisch ist, dass wenn du was nicht magst oder jemanden nicht magst, unterstellst du dieser Person gerne Aufmerksamkeit zu wollen, sich in den Vordergrund zu drängen. Du unterstellst dieser Person ganz viele dieser Eigenschaften, vor allem einer Frau mit Mehrfachmarginalisierung, also eine schwarze Frau, die vielleicht auch noch ihre Eltern verloren hat und diverse andere Probleme einfach hat, also auch in-Universe. Und wenn du jetzt so auf kulturelle Codes guckst oder eher gesagt so Konventionen, ist das so, dass Aufmerksamkeit etwas ist, das Frauen oder Marginalisierten erstmal nicht zusteht, weil sie nicht, ich greife jetzt extra in die Wunde, weiß und männlich sind. Ja, das ist jetzt sehr, sehr grob von mir gesagt und natürlich gibt es Nuancen, aber es ist völlig klar, wenn jetzt jemand, der nicht zu einer Gruppe gehört, von der man es gewohnt ist, dass diese Leute Applaus kriegen, dass sie auch im Mittelpunkt stehen, dass sie was auch immer, Dinge tun, dass sie nicht zu diesem Phänotyp gehören, dass sie natürlich dafür bestraft werden, indem sie also quasi verbal einerseits sehr, sehr groß gemacht werden und gleichzeitig sehr, sehr klein. Das hast du ja auch im Alltag, dass Minderheiten, sei es jetzt zum Beispiel LGBTQ-Personen zugeschrieben wird, einerseits die Homosexuellen und Transsexuellen Lobby zu sein, die so mega mächtig ist und gleichzeitig so unbedeutend ist. Und dasselbe machen sie, also empfinde ich jetzt, wird mit Michael Burnham gesagt, erstens wissen wir, ja, die Show wird aus ihrem Blickwinkel erzählt. Genauso war es mit Picard. Es hieß, Patrick Stewart macht nur mit, wenn die Geschichte nicht typisch TNG wird. Was ist, die haben gemeckert, das ist ja nicht wie TNG.
Ach.
Leute, kommt doch mal klar.
Was natürlich nicht geholfen hat für die finde ich, und das ist, finde ich, bei Picard übrigens auch, dass die Folgen, die dann kamen, also manchmal ein bisschen zu stark fokussiert waren als auf Michael als den absoluten Heilsbringer.
Ja. Ja.
Und das war einfach ein bisschen zu heavy-handed vom Writer's Room, weißt du?
Ja.
Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, aber grundsätzlich bin ich völlig deiner Meinung.
Andererseits, stell dir vor, die Serie wäre jetzt nicht heute, sondern vor 30 Jahren gelaufen.
Hallo Kirk,
und Michael,
also ich meine,
genau.
Kirk ist genau
und
dieses Michael, Beispiel, natürlich.
Genau,
natürlich.
Und ein männlicher Charakter wäre das, oh, der ist voll toll, der ist voll das Role Model, bla bla bla.
Aber,
guck dir mal Luke Skywalker an. Luke Skywalker.
Ja, das kannst du nicht vergleichen, weil das ist
doch
ja wirklich so ein Schwarz-Weiß-Märchen. Ich finde,
ja,
Star Trek
trotzdem,
hat viel mehr Grau.
Ja, aber es geht darum, um die Akzeptanz.
Ja,
ich rede nur über die Akzeptanz,
ja, ja,
nicht über die Geschichten.
Ja, ja, ich verstehe, was du
Luke
meinst.
Skywalker,
wir haben das bei Picard ja auch.
Ja, genau, Picard macht zum Beispiel auch eine sehr langsame Entwicklung durch von einem sehr störrischen Menschen, der in der ersten Folge seinem ersten Offizier sagt, halt mir die scheiß Plagen vom Leib, bis hin zu einem, der mit Kindern und allen möglichen anderen Menschen bondet und offener ist.
Ja,
und
genau so halt
passiert es mit Michael.
Genau, und du hast aber auch diesen extrem starken Fokus eben auf Picard. Ich meine, gut, die Serie heißt jetzt auch Picard, aber auch da wünsche ich mir zum Beispiel, das ist bei Picard nicht viel anders als auch bei Burnham, ich würde mir es wünschen, wenn es ein bisschen breiter auffächert auf den Gesamtcast. Aber ich meine, gut, die Ansage ist, es ist Burnhams Perspektive, also steht Burnham im Mittelpunkt.
Und wir haben viel richtig. Weniger Folgen als bei den alten, wo es 26 Folgen pro Staffel gab, wo du eben Ensemble-Folgen haben könntest. Das ist natürlich, ich würde so gern eine reine Stamets-Folge sehen. Ich würde gerne eine Detmar-Folge sehen. Ich würde gerne eine Linus-Folge sehen. Ich fände das fantastisch.
Da. Ja, ja. Aber schön, ich finde es schön, dass wir das mal andiskutieren, weil das waren gerade so Dinge, die gerade mit dieser Episode nochmal wirklich im Fandom hochgekocht sind. Und
ich bin so froh, dass ich das kaum mitkriege. Also ich bin so froh, dass ich diese Teil des Fandoms in meiner Twitter-Timeline habe, die echt positiv ist. Ich krieg nur die ganzen Mecker-Menschen kriege ich halt höchstens auf Reddit mit.
Über mich vielleicht mit. Ach so.
Ja, und über dich, dass du halt was erzählst. Nee, aber ich meine halt, du erzählst vielleicht davon.
Ja.
Aber ich kriege das halt live nicht mit, weil sowas blocke ich sofort, weil ich finde, weißt du, es gibt auch Teile von Star Trek, die mir nicht so gefallen oder Figuren, die mir nicht so gefallen, aber ich kann trotzdem hingehen und sagen, ich kann verstehen, warum andere Leute das gut finden. Ich muss ja nicht alles mögen.
Mhm. Ich habe noch zwei, drei Sachen, also ich will jetzt nicht abbrechen, aber ich habe noch zwei, drei Sachen, noch was anderes. Ich weiß nicht, haben wir das so eigentlich durch?
Also ich finde, wir sind eigentlich gut durch die Folge.
Also ich wollte nur eine kurze Anmerkung zum Schluss.
Genau, vielleicht die gleiche wie ich.
Zum Beispiel die letzten Szenen, also zwei Dinge will ich sagen, die letzten Szenen der letzten Folgen waren immer das Schiff von hinten, ein Beauty-Shot vom Raumschiff und die Credits rollen ab, wie klassischste Star Trek immer war. Dazu dann hatten wir, was ich total schön fand, wir hatten ja diese letzte Szene, wie eben Michael und Book wieder auf der Nautilus stehen in der Shuttle Bay von der Discovery und Michael halt sagt so, ja, ich gehöre hierher, das ist völlig klar, Michael wird bleiben. Und dann die Frage ist, Book, was ist mit dir? Und Book dann sagt, ja, you feel like home.
Ja, genau, sagt, das wollte ich nämlich auch nochmal zur Sprache bringen. Genau dieses,
und
du bist halt zu Hause. Ja.
Sehen wir also, so Kamera fährt raus, du siehst also so süß dieses Fenster, die beiden stehen da, gucken raus und dann ein paar Meter weiter sieht man Grudge, den Umriss, und sieht man diese süße, süße Katze, fluffy, fluffy, fluffy. Und dann eben dieses Schiff in dieser Shuttle Bay und ich dachte so, ich sehe, wo das vielleicht hingeht. Vielleicht wird eben die Nautilus sowas wie der Delta Flyer. Sozusagen das praktische Schiff für die schnellen Missionen.
Für die dreckigen Einsätze.
Weißt du? Für die Sidequests. Oder wenn zum Beispiel ein A-Plot irgendwo anders stattfinden muss, aber die dann wieder zurückkommen können, aber die Discovery was anderes macht, das hatten wir ja schon. Und dann denke ich, die Nautilus wird sowas wie der Delta Flyer werden.
Oder die Runabouts.
Die Runabouts bei DS9.
Beziehungsweise
die Defiant.
aber habe ich hier nicht was, also, weil auf diese Szene wollte ich auch nochmal kommen, dass sie halt sagt, du bist mein Zuhause. Und da, ich weiß, TJ, du
guckst also er
die
Krise,
aber ich möchte das noch zu Ende diskutieren.
Ja.
TJ so, können wir nicht Schluss machen? ich wollte nur noch fragen, also vielleicht habe ich es ja irgendwie falsch in Erinnerung, aber hatte nicht, nachdem sie ja gesagt, du bist mein Zuhause, bla bla, und dann sagt
also
er doch
sagt
sowas.
Ja,
aber dann sagt er doch noch sowas, aber du weißt schon, dass ich hier nicht für immer bleiben kann oder irgendwie sowas ähnliches.
Das war
sagt
am
er doch
Anfang,
dann.
Sagte er, oh, das, also nee, am Anfang der Folge ist es ja so, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, das kann ja nicht auf Dauer so sein.
Ja, und das Lustige das daran ist, die. Da guckte er ja so ganz komisch rüber zu Grudge und vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, aber diese Katze ist keine Katze. Also da muss irgendwas noch anderes im Busch sein. Und wenn die sich irgendwann mal metamorphosisch zu einem Menschen oder so oder zu einem Alien verwandeln würde, würde mich das auch nicht wundern. Also irgendwas hat es da mit der Katze noch auf sich.
Aber
ja, irgendwas hat es auch noch mit Books speziellen Fähigkeiten auf sich.
Ja, natürlich.
Und wir haben immer noch 6 Folgen und ich finde, für heute
Ist ja. Schluss. Gut.
Sind wir
ist
durch.
Schluss. Genau.
Ja, wunderbar.
Ja.
Sehr schön. Dann.
Es war mir ein Fest mit euch, ihr Lieben.
Wir hören uns kommende Woche und ja. Ich hoffe. wo geht's gut, denn weiter? Dann. Wo geht's denn weiter? Wir gehen jetzt
also,
dann in die.
Wir haben ja Vorschau gesehen.
Ich habe noch keine Vorschau gesehen, aber ja, Sanctuary, es geht in ein Heiligtum. Was für, gibt es schon irgendwelche klareren?
Wir werden auf jeden Fall, wir begegnen auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wir begegnen auf jeden Fall der Emerald and Chain Bossin.
Ah, Emerald Chain.
Emerald
okay.
Chain Bossin. Denn wir sehen im Trailer sehen wir ihre Hand einmal mit dem Ring, den sie trägt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ist.
Okay.
Ja.
Das aber heißt also, das nächste Mal geht es ins Allerheiligste der Emerald Chain.
Ja,
und
oder
wir werden wahrscheinlich auch viel mit Jean-Jean.
Ja, also das wird auf jeden
Sorry,
Fall eine
aber
Rolle spielen.
Wenn es gegen die Bösen geht, dann muss natürlich auch die gute Philippa wieder mitmischen.
Und es geht aber auch, wir kriegen wohl auch wunderschöne Szenen mit Philippa und Culber. Denn jetzt werden die Konsequenzen oder die die Probleme, die sie haben, werden jetzt offensichtlich. Und ich glaube, es geht auch viel darum, dass er sie retten will. Und es gibt eine Szene, die schon gezeigt wurde, ja auch im Ready Room, wo wir schon sehr schön zu sehen kriegen, dass die beiden sich nichts schenken in ihren Dialogen. Also das wird ein schöner
allem, er kontert ihn großartig.
Genau.
So. Er hat es schon. Also, er ist sehr souverän.
Okay, dann
gut.
Bis nächstes Mal, genau.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, also macht's liebe gut. Zuhörende.
Bleibt uns gewogen, genau.
Wenn ihr zu dem Ganzen, was wir heute diskutiert haben, auch eine Meinung habt oder sagt, nee, kann ich überhaupt nicht zustimmen, ich will euch Folgendes dazu sagen, dann könnt ihr uns entweder schreiben unter, so wie heißt unsere E-Mail-Adresse?
info@trackgasm.de oder eben auf unserem Twitter-Kanal @trackgasm.
Genau, und oder
da
wenn ihr
findet ihr auch Hinweise, wie wir einzeln auf Twitter unterwegs sind. Und ja, kommende Woche hoffentlich wieder mit Marcel, ne?
Genau, und oder wenn ihr als Gast vorbeikommen wollt und sagen möchtet, ich möchte euch das jetzt mal live in der Folge sagen, dann seid ihr auch recht herzlich willkommen. Einfach kurze Nachricht an uns. Wir freuen uns.
Genau.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. So.
So.
So, also am Ende wirst du vielleicht noch mal ein bisschen schneiden müssen, aber ich glaube, sonst geht's eigentlich.
Ja, ich